Hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge von Gemein und Nützlich, dem Podcast über alles so aus dem gemeinnützigen Sektor. Heute zum Thema Pfadfinder, Pfadfinden und alles drumherum. Wir bleiben also so ein bisschen beim Thema Jugendorganisation und ich habe heute Peter Schäffler hier zu Gast, der unter anderem in der VCP-Bundesleitung, Verband christlicher Pfadfinderinnen
und Pfadfinder.
Ah, also die ohne BINI, da kommen wir nachher noch zu, dass es alles so ein bisschen komplizierter ist in dem Bereich. Du bist sonst im echten Leben Social Media Berater, Online Strategist, Social Media Pfadfinder.
Social Media Pfadfinder schreibe ich ja. Ich erkläre Leuten, wie Internet und wie Social Media funktioniert und gehe mit den Leuten zusammen diesen Weg. Und da das Pfadfinden durchaus ein wichtiger Teil meines Lebens ist, habe ich das dann irgendwie in der Beschreibung als Social Media Pfadfinder verbunden. Und es trifft es ganz gut, weil es dann manchmal besser einfach zu sagen als Social Media Berater. Das ist nämlich irgendwie so schlecht belegt.
Ja, das finden alle Leute immer ganz blöd, diesen Job. Außerdem machst du auch Umsetzung. Also du bist ja gar nicht nur Berater.
Genau, ich mache auch tatsächlich Umsetzungen, irgendwie Betreuen von Facebook-Seiten, Community-Management, wie das dann heißt, oder aber auch Begleitung einfach von Leuten, die Community-Management machen. Das ist tatsächlich auch
Umsetzung, ja. Und du bist Mediengestalter und Fachwirt für Online-Marketing.
Ja, das sind quasi die Titel, die ich im Laufe von verschiedenen Ausbildungen. Ich bin tatsächlich so richtig gelernter Mediengestalter und zwar, ich bin sogar Mediengestalter Print gelernt. So richtig echt, so mit Fetzen InDesign und dann drucken und so und PDFs machen und so, das habe ich richtig gelernt und mache das jetzt gar nicht mehr, was ein bisschen schade ist, aber auf der anderen Seite, ja, ist halt so. Und ich habe noch eine Ausbildung gemacht vor einigen Jahren in München an der Bayerischen Akademie für Werbung zum digitalen Online-Marketing-Fachwirt.
Fachwirt ist immer so eine wunderschöne Bezeichnung.
Quasi eine Meisterausbildung zu meinem Beruf. Das ist ganz handwerklich zu sagen, ja.
Du darfst ausbilden.
Nein, ich habe keinen Ausbildungsschein. Also, ich bin ja ein technischer Beruf und daher brauche ich einen extra Ausbildungsschein. Okay.
Und, habe ich nachgelesen, du fährst Zyklocrossrad.
Cyclocrossrad, ja. Also ein Rennrad mit anständigen Reifen, sodass man auch mal durch den Wald fahren kann.
Okay, und da gibt es auch wirklich Rennen durch den Schlamm und alles?
Ja, es gibt Cyclocross-Rennen, die sind richtig, das ist Rennrad mit Dreck. Das ist richtig, genau. Es ist nicht irgendwie Mountainbike, nur einen Berg runterfahren, sondern das ist richtig Rennradstrecke machen und dabei richtig dreckig werden, ne?
Okay, und das machst du auch mit Rennen, Fahren und allem?
Ja, ich habe es in der Hauptsache mich für das Cyclocross entschieden, weil ich in Nürnberg lebe und es da eine sehr große Wälder außenrum gibt, wo es sehr, sehr schöne Strecken durchgibt, die halt aber nicht asphaltiert sind. Das heißt, entweder man fährt Mountainbike fahren finde ich persönlich aber langweilig und Rennrad ist halt dünne Reifen und wenn kein Asphalt da ist, dann tut es halt weh und deswegen war das so, okay, Cyclocross könnte sowas für mich sein. Das mache ich jetzt seit 1,5 Jahren, das macht sehr viel Spaß.
Okay, aber es ist jetzt nicht Cross im Sinne von wirklich querfeldein, sondern einfach nur nicht geteert.
Nur nicht geteert, okay. Genau. Das ist,
Und du bist eben in dieser Bundesleitung vom Pfadfinderverband und zwar vom evangelischen Pfadfinderverband. Wir kommen nachher noch darauf, es gibt in Deutschland mindestens 4 große und ich habe mal irgendwo gelesen 150 bundesweit Tätige. Also es gibt eine ganze Menge, aber ich glaube, wir bleiben heute hauptsächlich bei den 4. Und Vorstand bzw. Bundesleitung heißt das bei euch.
Bundesleitung. Es gibt also im VCP, der ist so organisiert, es gibt quasi gewählte Bundesvorsitzende, das sind aktuell 3 Personen und diese gewählten Bundesvorsitzenden berufen ihre Referenten der Bundesleitung. In meinem Fall ist es das Referat Mitglieder, das ich zusammen mit einem ehemaligen Sibling von mir sogar innehabe, mit dem Roman Heimhuber. Und wir werden bestätigt durch unseren Bundesrat. Der Bundesrat ist im VCP die Vertretung der VCP-Länder.
Okay, das heißt, du bist nicht direkt gewählt, sondern bestimmt und dann berufen von den Ländern
bestätigt.
Wieder. Oh, ja, ja. Okay, aber trotzdem ehrenamtlich.
Ehrenamtlich, genau.
Okay.
Das vielleicht, wenn wir nachher noch so ein bisschen auf die Unterschiede kommen, im VCP sind das alles Ehrenämter, zum Beispiel in der DPSG, im katholischen Pfadfinderverband in Deutschland, ist der zumindest der Bundesvorsitz ein Hauptamt, also tatsächlich eine bezahlte Stelle und teilweise auch die Bundesleitung Hauptamt. Mhm. Im VCP ist das alles Ehrenamt.
Aber es gibt trotzdem auch Hauptamt im VCP.
Es gibt auch Hauptamt im VCP. Es gibt also wir haben eine Geschäftsstelle, unsere Bundeszentrale heißt das in Kassel. Da sind, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, so knapp 15 Personen Also irgendwas zwischen 10 und 15, die genaue Zahl weiß ich jetzt gerade nicht. Die sind tatsächlich hauptamtlich. Da gibt es dann zum Beispiel einen Generalsekretär, der so die inhaltliche Leitung dieser Geschäftsstelle übernimmt und einen Geschäftsführer, der die finanzielle oder betriebswirtschaftliche Leitung innehat, plus verschiedene hauptamtliche Referenten, die dann, also zum Beispiel eine Öffentlichkeitsarbeitsreferentin, die ist halt explizit für alles, was Kommunikation, Publikation, Pressearbeit, den ganzen Bereich im VZP angeht, und dann inhaltliche Bildungsreferenten, die quasi Schwerpunkt Prävention, Schwerpunkt Christliches, also diese Bereiche dann nochmal extra abdenken mit Hauptamtlichkeit.
Okay, und du bist für Mitglieder zuständig, Mitgliedergewinnung oder allgemein Mitglieder? Also ich meine, alles ist Mitglieder.
Genau, alles ist Mitglieder. Das ist eigentlich so ein bisschen das Gute und das Schlechte an dem Referat. Also es gab bisher in früheren Bundesleitungen immer ein Referat Öffentlichkeitsarbeit, das sich aber auch ganz viel beschäftigt hat mit Themen wie ist unsere Mitgliederentwicklung, und was natürlich die Kommunikation in so einem Verband auch ist, ist ganz oft eine Mitgliederkommunikation. Also wie bekommen wir die Inhalte des Verbandes oder den Mehrwert des Verbandes auch tatsächlich auf eine Ortsebene, also konkret zum Mitglied vor Ort.
Okay, aber du bist jetzt nicht nur für Werbung zuständig dem Sinne.
Genau.
Und du bist nicht daran gemessen, wie viele Mitglieder noch da sind.
Nee.
Habt ihr steigende, sinkende Zahlen?
Positiv stagnierende, würde ich es mal nennen. Wir wünschen uns mehr Wachstum, aber wir werden auch nicht weniger, und das ist schon mal sehr viel wert in einer aktuellen Zeit oder einer aktuellen Entwicklung auch in dem Bereich.
Okay. So, Pfadfinder. Was sind denn Pfadfinder? Pfadfinder finden gerade. Nein, Pfadfinder ist eine Jugendorganisation erstmal.
Genau, Pfadfinder ist eine Jugendorganisation.
Die machen was?
Die finden Pfade. Nein. Also das ist vielleicht, die Pfadfinder muss man ein bisschen geschichtlich erklären. Die Geschichte der Pfadfinder begann
vor 100 Jahren.
Vor 1907 ist das offizielle Gründungsjahr der Pfadfinder. Da fand auf Brownsea Island, das ist eine kleine Insel bei London, das erste Pfadfinderlager statt. Das hat ein General AD der britischen Armee veranstaltet, Lord Robert Baden-Powell. Und der hat.
Kennen den alle Pfadfinder?
Den kennen alle Pfadfinder. Das ist definitiv das ist so der Gründervater des Pfadfindertums. Den BP, kurz gesagt, den kennt man. Das ist Pfadfinder-Grundwissen, definitiv. Auf den können sich auch alle einigen. Da gibt es keine Diskussion.
Obwohl es ein Brite ist.
Das ist dann im geschichtlichen Kontext nochmal der unter Umständen ein bisschen der schwierigere Teil, aber so inzwischen tatsächlich das BP und so gemeinsame Ideen von BP, die waren auch tatsächlich so gut, dass die über alle Sprach-, Kultur-, Ländergrenzen, das ist schon bei einem Kern von Pfadfinden. Pfadfinden ist die größte Jugendorganisation, die es gibt, die auch tatsächlich in fast allen Ländern der Erde präsent ist. Es gibt wenige Ausnahmen wie China, Nordkorea und Andorra. An denen gibt es keine Pfadfinder.
Ist Andorra auch kommunistisch?
In der Kette könnte man das meinen, aber anscheinend gibt es einfach nicht genug Kinder- und Jugendarbeit, dass es sich da lohnt, einen eigenen Pfadfinderverband zu machen. Das ist jetzt meine Vermutung. Ich gehe aber nicht davon aus, auch wenn ich glaube, es ist eine Monarchie. Vielleicht hat der König auch einfach keinen Bock auf Pfadfinder gehabt oder so. Okay. Ist Andorra eine Monarchie? Müsste man recherchieren.
Ich glaube nicht, aber.
Also es ist auf jeden Fall das einzige europäische Land, in dem es keine Pfadfinder gibt.
Also selbst Monaco und.
Genau, gibt es überall Pfadfinder. Arbeit in ganz unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt, jetzt machen wir vielleicht den Teil vorneweg, bevor wir wieder auf die Geschichte kommen. Es gibt.
Eigentlich wollte ich ja noch wissen, was es ist, aber.
Achso, was okay, es ist. Nee,
genau, wir bleiben beim Weltweit und dann ich
komme genau. auf alles. Aber zurück. Das Weltweit ist, wie gesagt, das ist tatsächlich eigentlich ein ganz wichtiger Punkt bei der Pfadfinderei, dass in diesen Grundideen, die BP damals formuliert hat, nämlich grundsätzlich war das Revolutionäre damals. Er hat gesagt, Kinder und Jugendliche sind in der Lage, selbstbestimmt zu handeln. Und das war in der damaligen Zeit, so im beginnenden 20. Jahrhundert oder ausgehenden 19. Jahrhundert, eine revolutionäre Ansicht. Und das ist das, was auch tatsächlich Pfadfinder auf der ganzen Welt in allen Ausprägungen zu eigen haben. Also es gibt Länder, da ist Pfadfinden die Staatsjugend sozusagen, ganz offiziell. Ich glaube, Indonesien ist so das größte Beispiel. Da ist es einfach die Staatsjugend. Also es ist so die Jugendorganisation der dortigen Regierung, und man geht da einfach zu Pfadfinden und ist dann dort einfach dort. Was aber ein Teil des Pfadfindens da ausmacht, ist, dass die also dass da nicht Erwachsene sitzen und die vor den Kindern sagen, ihr macht jetzt das und das, sondern dass die Kinder dazu oder Jugendlichen dazu angehalten werden, selbstbestimmt da auch Gruppenarbeit zu machen, selbstbestimmt auch Programm zu gestalten und da quasi ihr Pfadfinderleben zu gestalten.
Okay. Das war ja historisch gesehen dann auch wirklich so die Zeit, in der sich auch die anderen Jugendverbände zum Teil gegründet haben und wo überhaupt wahrscheinlich auch Jugend erst als Lebensphase überhaupt auftrat, also dass es eben mehr als Kindheit und dann Arbeitswelt gibt, sondern dass es da noch so eine Erweckungsphase, eine
Findungsphase,
Selbstgestaltungsphase überhaupt gibt, also weil auch die anderen Jugendverbände kommen ja so ein bisschen aus dem Anfang des Jahrhunderts zumindest, wahrscheinlich dann eher noch ein paar Jährchen später mit der Wanderjugend und der Sportjugend und was weiß ich was Jugenden.
Genau, und was BP auf diesem Brownsea Island Zeltlager damals gemacht hat, war eine ganz spannende. Und zwar, er hat noch gesagt, er hat einfach in seinen Einsätzen, er war viel in Afrika unterwegs für die britische Armee, festgestellt, dass wenn er Kinder und Jugendliche da irgendwie vor Ort hatte und die irgendwie zusammengebracht hat in Gruppen, dass die einfach auch über in dem Fall Stammesgrenzen beziehungsweise auch über gesellschaftliche Grenzen hinaus miteinander funktionieren. Also dass es nicht so ist, dass die adligen Kinder besser funktionieren und die Arbeiterkinder schlechter oder umgedreht. Und er hat damals gesagt, er lädt nach Brownsea Island eine Handvoll Kinder ein. Ich glaube, das waren so um die 10. Und er hat ihn damals aus, böse Leute würden sagen aus militärischer Tradition, aber er hat ihn damals alle ein Hemd angezogen. Da ging es ihm aber nicht darum, das irgendwie als Uniform entscheiden zu lassen, sondern da ging es ihm einfach darum, dass keines der Kinder, der Jungen in dem Fall war das damals, dass keiner der Jungen irgendwie anhand seiner Kleidung als Mitglied des Adels oder der als Arbeiter oder als Bauernkind zu erkennen war, sondern dass die Kinder tatsächlich als Person sich wahrnehmen. Und auch das war nochmal so das zweite Revolutionäre, ich höre mal kurz auf, in irgendwelchen Ständen zu denken, sondern ich sehe die Menschen in der Arbeit. Genau. Und das war so die Kernidee, zum einen die Jugendlichen Jugendliche sein zu lassen, da auch ein Probierfeld zu geben, eine, heute würde man sagen, Plattform, auf der sie sich selbst ausprobieren können, selbst organisieren können und das Ganze auch noch so gesellschaftliche Grenzen damit zu überwinden.
Und der hat dann so ein kleines Labor mit 10 Leuten aufgemacht, hat gesagt, wir probieren das jetzt mal aus und wenn es klappt, machen wir das weltweit.
Ja, wenn es klappt, machen wir das weltweit. Er hat dann ein Buch geschrieben, das hieß Scouting for Boys. Mhm. Und da hat er einfach beschrieben, was er da gemacht hat und welche Erfahrungen er da gemacht hat. Und dieses Scouting for Boys, das wurde dann irgendwie in kleineren Mengen gedruckt und fand dann reißenden Absatz. Weil, was du ja vorhin schon gesagt hast, in der Zeit war das ein bisschen en vogue, so Jugendbewegungen, dass Jugendbewegungen aufkamen. Und da gab es auf einmal eben dieses sehr, sehr erfolgreiche Buch, in dem ganz tolle Sachen standen mit dem, wie kann ich Ständesgrenzen überwinden, wie können Jugendliche sich selbst verwalten, ohne da offiziell angeleitet zu werden. Und es hat sich dann wie ein Lauffeuer in Europa und in sehr vielen Ländern verbreitet damals. In Deutschland, das muss man vielleicht noch dazu sagen, weil du eben auch Wandervogel und Jugendbewegung gesagt hast, da war in Nürnberg gerade eine sehr spannende Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum, die sich ganz viel mit Wandervogel und Jugendbewegung und diesem ganzen Umfeld oder diesem ganzen, ja, der Jugendbewegung beschäftigt hat. Auch zu der Zeit unter anderem. Und das muss man sagen, war in Deutschland ein bisschen das Problem an der Idee. Zum einen Anfang des 20. Jahrhunderts, es war ein Engländer, der die Idee hatte, BP. Mhm. Und dann war der es in Deutschland dann eingeführt hat, ein Herr Leon, war Jude. Und das waren so die bisschen die Startschwierigkeiten der Pfadfinderbewegung in Deutschland. Die Wandervögel haben da sehr viel davon übernommen. Also die haben das jetzt nicht irgendwie, wie gesagt, da gab es damals viele Bewegungen und man hat dann, die einen haben die Elemente übernommen, die anderen haben die Elemente übernommen. Aber das ist so ein bisschen deswegen gibt es in Deutschland in den Pfadfindern eine bündische Strömung. Die sind eben sehr in dieser Tradition, dieser Jugendbewegung, dieser Wandervogelbünde. Und in anderen Ländern, zum Beispiel in Italien, hat das Pfadfindertum nach der, jetzt übertrieben, aber nach der reinen Lehre, also nach dem Scouting for Boys von BP, sofort sehr großen Anklang gefunden und auch in anderen europäischen Ländern ist es damals schon sehr, sehr groß und erfolgreich gewesen. Und in Deutschland gab es einfach eine große Konkurrenz aus dieser Wandervogelbewegung, die ja auch als so ein bisschen als Widerstand gegen wilhelminischen Muff entstanden ist, also gegen die Kaiser, gegen das Kaiserreich in die Kaiserzeit.
Aber die Grundprinzipien haben sich ja in den meisten Jugendorganisationen, also zumindest in den meisten unabhängigen Jugendorganisationen sozusagen durchgesetzt. Also Jugend führt Jugend, haben es die Katholiken dann irgendwann genannt. Oder also Selbstbestimmtheit, Partizipation, was weiß ich was, in dem Bereich. Um da geschichtlich sozusagen drauf zurückzukommen, es gab nie einen Erwachsenenverband der Pfadfinder, sondern es war schon immer eine reine Jugendarbeit sozusagen, auch wenn dann Erwachsene dort Jugendarbeit machen zum Teil. Also auch eure Bundesleitung hat ja jetzt nicht nur unter 27-Jährige, nehme ich allein von dir, auch wenn es knapp an der Grenze ist. Das heißt, es gibt da schon irgendwie auch noch ältere Menschen drin. Okay, aber was macht die jetzt aus? Also historisch gesehen verstehe ich das, wobei da könnte ja sozusagen fast jeder aktuelle Jugendverband dann bei rausgekommen sein.
Ja.
So, mit Ausnahme dieser weltweiten Geschichte, das ist schon noch ganz spannend. Was macht den Pfadfinder dann aus? Ist es sozusagen die Tätigkeit, dass es naturbezogener ist, wanderbezogener?
Also ich, vielleicht, der Pfadfinder macht tatsächlich so die gemeinsame Idee und dieses, und das ist halt ein großer Unterschied zu den meisten anderen Jugendverbänden, ein Lebenspfadfindertum aus. Also man wird nicht Pfadfinder und hört irgendwann damit auf, sondern man ist Pfadfinder oder man ist kein Pfadfinder. Und das ist so ein bisschen der Kern der ganzen Pfadfinderei. Also wer da einmal, wen es einmal gepackt hat, der ist halt Pfadfinder und du hast ja vorhin schon mal kurz gesagt, es gibt irgendwie vier große Verbände, also da macht es nicht die Größe aus, sondern es sind die, die praktisch in den Ringen der deutschen Pfadfinder und Pfadfinderinnen zusammengeschlossen sind. Das sind so quasi die offiziellen Pfadfinderverbände und darüber hinaus gibt es ganz viele böse Stimmen, würden sagen Trittbrettfahrer, aber Verbände, die in der pfadfinderischen Tradition arbeiten, teilweise mit sehr eigenen Ausprägungen. Um es mal sehr neutral auszudrücken. Da gibt es welche, die sind sehr nah an dem, was jetzt mein persönliches Pfadfinder-Erleben ist, natürlich ein VCP-Erleben, was jetzt sehr nah auch an unserer Arbeit ist. Da gibt es aber auch welche, die nennen sich Pfadfinder und machen eine Arbeit, wo ich sagen würde, das hat jetzt nichts mit einem sehr demokratisch organisierten Jugendverband zu tun. Das
hatten wir gerade schon mal auch allein bei den anderen Ländern. Also war mal in Indonesien, da sieht das eher aus wie eine paramilitärische Gruppe. Also gut, das hat natürlich viel dann eben mit der Kluft zu tun, kommen wir vielleicht auch nochmal drauf. Aber das, wenn da dann eben eine Gruppe gleich uniformierter Jugendlicher irgendwo langläuft, dann kommt das ja.
Kann das von außen schon nochmal anders aussehen, als es gemeint ist?
Also vielleicht jetzt, wir hatten vorhin die großen kommunistischen Staaten, haben keine Pfadfinder. Ich glaube, in der DDR gab es auch keine Pfadfinder, zumindest keine offiziell anerkannten. Aber es gibt ja dann durchaus Überschneidungen, zumindest in dem, was die Arbeit macht, auch zu den kommunistischen Jugendverbänden. Also weniger in dem demokratischen Grundverständnis und vielleicht auch nicht in dem selbstgeführten. Aber viele der Tätigkeiten dann, die eine FDJ gemacht hat, die, ich kenne es aus dem Ostblock auch noch, so ein paar Pfadfinderverbände, die ja auch sehr, sehr stark sind, auch jetzt gerade in den ehemaligen Ostblockstaaten, die ja eine sehr ähnliche Arbeit hatten. Zumindest Camps, zumindest
Wanderung. Das sind natürlich Elemente, da haben zum Beispiel auch die Wandervögel, die immer sich bewusst von dem Pfadfinder, von dem Scoutismus unterschieden haben oder da abgegrenzt haben, die haben natürlich auch Zeltlager gemacht. Und das, was Pfadfinder in Deutschland zum Beispiel, was Pfadfinder in Deutschland ein ganz starkes Bild gibt, sind die schwarzen Zelte, die Koten und die Jurten. Und die stammen tatsächlich aus diesem Wandervogel-Jugendbewegungsumfeld. Die haben Pfadfinder außerhalb von Deutschland, haben keine schwarzen Zelte.
Die amerikanischen Zelte sehen aus wie Rotkreuzzelte.
Genau, das sind Rotkreuzzelte. Die Schweizer haben sehr häufig Armeeplanen, weil die Schweizer Pfadfinder eine sehr große Nähe zum, also die Schweiz ist kann anders umgehen mit Militär als wir. Die Schweizer beziehen ihre Zelte oder haben ihre Zelte bisher immer komplett aus alten Armeebeständen bezogen. Die Österreicher haben mit einem österreichischen Zelthersteller eine Kooperation. Das heißt, die haben jetzt alle sehr schöne klassische Tunnelzelte und die deutschen Pfadfinderzelte sind immer, daran erkennt man die Deutschen immer, sind immer diese schwarzen Baumwollplanen. Das ist eben ein festes System, das es wie gesagt nur in Deutschland gibt. Und das, die kleinen sind die Koten und die bisschen größeren oder deutlich größeren sind dann Jurten. Und das ist auch so ein System, wo man dann irgendwie endlos große Bauten draus machen kann. Genau, das ist aber einfach, das ist ein Element, das ist aus dem Jugendbewegungsbereich in die Pfadfinderei eingeflossen. Und da gab es so eine, also da gibt es ganz viele Überschneidungen. Wie sind wir jetzt da drauf gekommen?
Ich versuche immer noch rauszufinden, was denn jetzt Pfadfinder, also was das Besondere an der Jugendorganisation Pfadfinder sozusagen ist gegenüber anderen Jugendorganisationen. Du hattest das einmal, das war dann so unter diesem Schlagwort, einmal Pfadfinder, immer Pfadfinder, geschieht. Das ist ja auch schon eine große Besonderheit eigentlich, dass es eine Jugendorganisation gibt, bei der man aber ewig drin bleibt sozusagen oder der man zumindest ewig verbunden bleibt. Das ist ja auch eine ich würde fast sagen Verherrlichung der Jugendphase, aber zumindest ein sehr hoher Stellenwert dieser Lebensphase auch. Wenn ich dann ja meistens irgendwann mit, wann wird man Pfadfinder, so mit 6, 7, 8, da reinkomme, dann da meine Jugend erlebe, und danach aber diesem Verband oder dieser Struktur oder was auch immer erhalten bleibe und ja, letzten Endes ja auch schon fast etwas wie Seilschaften, Zeltschaften sich daraus abbilden. Das heißt, dass ich eben mich da langfristig wirklich mit verbunden fühle und dann eben nicht wie bei den meisten anderen Jugendorganisationen danach sozusagen in einen Erwachsenenverband wechsel oder zumindest thematisch in der Nähe bleibe. Also wenn ich halt in einem Jugendsportbund bin und 27 bin oder wahrscheinlich schon jünger und komme irgendwann in die A-Mannschaft, dann bin ich halt nicht mehr in der Sportjugend, sondern dann bin ich irgendwann im Sportbund. Wenn ich in den meisten anderen Organisationen, also in den beruflichen Organisationen, bin ich dann halt irgendwann in der einen Jugend und dann bin ich im Erwachsenenverband. Das ist ja sehr häufig so ein klarer Übergang. Oder man hat dann die Jugendorganisationen, bei denen es halt wirklich strikt mit 27 ändert. Ich war früher in der Jugendpresse. Das ist auch ein reiner Jugendverband, aber da ist man mit 27 sozusagen raus. Und dann freuen sich natürlich alle noch, wenn man irgendwie denen verbunden bleibt, ab und zu mal Tipps gibt, vielleicht auch spendet oder was weiß ich was. Aber man ist dann nicht mehr Teil der Organisation. Und bei euch ist so eine Mitgliedschaft dann wirklich eine feste Mitgliedschaft. Auf ewig. Oder zumindest eine emotionale. Also ob das jetzt noch rechtlich
ist jetzt vielleicht noch
unabhängig, weil genau, rechtlich ist ja dann Verband, die einzelne Struktur.
Genau, also in unserem Verband ist es so, dass du tatsächlich auch Mitglied des Verbandes bzw. des Vereines dein Leben lang bleiben kannst. Mhm. Bist du, also wir haben irgendwie die Statistiken letzte Woche erstellt, wir haben irgendwie 1600 Mitglieder, die sind über 40 Jahre im Verband und den Verband gibt es jetzt, glaube ich, 42 Jahre. Die sind schon immer dabei. Das heißt, die sind definitiv inzwischen erwachsen. Das ist auch schon weit über die 27 hinaus. Das ist zum Beispiel bei der DPSG ein bisschen anders, wobei ich das im Detail nicht weiß, aber da ist es tatsächlich so, das ist ein Jugendverband, das heißt, da verändert sich auch mit einem bestimmten Alter die Mitgliedschaft.
Ja, aber ich meine jetzt noch ganz unabhängig von dieser rechtlichen Mitgliedschaft, jetzt wirklich eher so die emotionale Verbundenheit, dass man eben weiterhin sagt, man ist Pfadfinder sozusagen. Also es gibt auch erwachsene Pfadfinder, auch wenn die dann keine Pfadfindergruppen mehr in dem klassischen Sinn haben, vielleicht auch nicht mehr auf Camps fahren oder was weiß ich was. Aber es ist nichts Ungewöhnliches, wenn ein 15-Jähriger sagt, ich bin Pfadfinder.
Ja, das ist definitiv ein ganz wichtiger Punkt. Und ich kann so ein bisschen aus meinem persönlichen Erleben sagen, dadurch, dass Pfadfinder, also in einem Fußballverein ist einfach relativ klar, du gehst zum Training, spielst deinen Fußball, dann machst du irgendwie mit deinen Mannschaften, du machst irgendwie deine verschiedenen Jugenden durch und dann ist es aber relativ vorgegeben. Das ist bei Pfadfinder nicht so. Also Pfadfinder ist tatsächlich, und das war es zumindest in meinem Erleben immer, und das ist für mich auch ganz wichtig, eine Plattform, auf der eine Arbeit stattfindet. Und es gibt zum Beispiel in Holland gibt C-Pfadfinder. Das heißt, das sind Pfadfindergruppen. Da findet das Pfadfinderleben auf Schiffen statt, auf Booten statt. Das heißt, die machen komplett ihre ganze Pfadfinderarbeit auf Booten. Es gibt, ich glaube, in Tschechien gibt es Luftpfadfinder. Da gibt es Pfadfindergruppen, die sind irgendwie in der Nähe von einem Segelflugplatz und bei denen findet halt die gesamte Pfadfinderarbeit rund um diesen Segelflugzeug und ihre Segelflugzeuge statt. Also das ist vielleicht so das Besondere an Pfadfinder, dass es quasi ein Rahmen ist, in dem Arbeit stattfindet, oder eine Plattform ist, auf der Arbeit stattfindet, aber der Rahmen für diese Arbeit, wie sie dann tatsächlich stattfindet, ist sehr individuell. das ist vielleicht auch das Besondere, warum so Sachen wie eine sehr bündische Strömung, die jetzt aus dieser Wandervogelbewegung kommt, wo die Fahrt, also das Element, tatsächlich rauszugehen in den Wald, da irgendwie 2 oder 3 Tage in der Natur zu sein, in der kleinen Gruppe zu sein, zu zelten, sich auch ein bisschen selbst überlassen zu sein, irgendwie sich auch selbst versorgen zu müssen, überhaupt kein Problem ist, aber trotzdem auf der gleichen Plattform sowas wie ein Weltpfadfindertreffen stattfinden kann, wo das letzte in Schweden irgendwie mit 45.000 Teilnehmern war und das nächste 2015 in Japan ist, wo auch irgendwie wieder 50.000 Leute erwartet werden, was natürlich da fährt man schon als kleine Gruppe hin und bereitet sich gemeinsam drauf vor und geht da zusammen hin, aber trotzdem sind da irgendwie aus, 160, 170 Nationen Pfadfinder, die sich irgendwie auf die gleiche Grundidee, irgendwie auf dieses Lager auf Brownsea Island berufen und da sehr, sehr offen und freundschaftlich miteinander umgehen und sich da treffen. Okay. Und da Pfadfinderarbeit machen.
Ja, aber der Plattformgedanken macht es mir gerade sozusagen auch ein bisschen schwer, das zu fassen. Also was jetzt der Unterschied ist zwischen 5 Leute beschließen, eine Gruppe zu sein und 5 Leute beschließen, jetzt Pfadfinder zu sein. Sozusagen, also da versuche ich ja gerade noch ein bisschen aufzugehen. Aber dieser eine Aspekt, dass man dann das ein Leben lang bleibt und sich auch ein bisschen auf die Grundsätze beruht, ist sicherlich einer der wichtigsten aus meiner Sicht aus anderen Jugendorganisationen kommt. Habe ich immer gedacht, die Pfadfinder sind einfach die beste Alumni-Arbeit machen.
Ja.
Also jetzt sozusagen der neidvolle Blick von außen, das sind die Leute, die es am besten schaffen, eine Identität mit der Organisation aufrechtzuerhalten, auch wenn man dann eben mal weg ist. Das hat ja dann in der Arbeit auch viele gute Vorteile, weil man hat halt auch Leute, die Geld verdienen und nicht nur Mitglieder, die zur Schule gehen. Man hat dann irgendwann Leute in Entscheidungsgremien, in was weiß ich was. Also es ist ja durchaus auch eine gesellschaftliche Durchdringung, die man sonst als Jugendverband schwieriger hat zumindest.
Definitiv. Also es ist auf jeder Party oder wenn man sich irgendwie mit Leuten trifft und ich irgendwie sage, durch meine Bundesleitung, ich bin irgendwie 25 Wochenenden im Jahr irgendwie auf Pfadfinderveranstaltungen unterwegs, dann lächeln zwar immer alle, aber es ist eigentlich bei 5 Leuten am Tisch immer noch einer dabei, der gesagt hat, oh stimmt, bei den Pfadfindern war ich auch mal, aber dann war ich irgendwie 16, 17, dann habe ich aufgehört, aber der mit leuchtenden Augen von 2 oder 3 Zeltlagern erzählt, die er da hatte und dann manchmal gar nicht mehr weiß, in welchem Verband war ich denn und das ist vielleicht dann auch mal so ein Aspekt. Also es gibt unglaublich viele und auf Ortsebene oder auf Ebene der einzelnen Mitglieder, wie wir eigentlich unsere Mitglieder bekommen, spielt, in welchem Verband ich bin und welche Ausbildung das auch hat, häufig gar keine Rolle, sondern da ist einfach Pfadfinderarbeit da in der Nähe. Und da schicken einen die Eltern halt hin.
Genau. Ja, das hatten wir in der letzten Folge auch schon mal kurz besprochen mit den meisten Jugendorganisationen, genau. Dass letzten Endes in dieser Auswahl der Jugendorganisation unheimlich viel einfach vom Angebot abhängt. Ob ich dann eben bei der KJG lande oder ob ich bei den Pfadfindern lande oder ob ich in einer anderen Jugendorganisation selbst für die Naturschutzverbände ist das so, dass sie natürlich weniger Mitglieder bekommen, wenn sie vor Ort keine Gruppe haben. Und wenn sie vor Ort eine Gruppe haben, auf einmal Leute in einer Naturschutzorganisation landen, die zu einem späteren Zeitpunkt zumindest nicht mehr so offen für sowas gewesen wären. Aber also wenn ich an Pfadfinder denke, denke ich eben immer an zeltende oder wandernde Menschen, also zumindest an irgendeinen Bezug zum Draußensein. Also jetzt gar nicht mal nur zur Natur, aber zumindest zum Draußensein. Ist das ein fester Bestandteil? Also
das ist eigentlich von jeder Pfadfinderarbeit ein fester Bestandteil. Also tatsächlich dieses Rausgehen und ganz nah an der Natur sein und auch seine, jetzt gar nicht in Form von Natur, sondern tatsächlich seine Umwelt wahrnehmen und sich mit seiner Umwelt auseinandersetzen. Vielleicht ein Kern von Pfadfinden, also wenn man sich irgendwie unterhält, warum denn Leute Pfadfinder einstellen oder wenn Pfadfinder irgendwo arbeiten. Ich glaube dadurch, dass in der Pfadfinderarbeit gerade die da länger dabei sind und dann vielleicht da auch irgendwie mal ein Amt übernehmen vor Ort, es sind sehr praktisch veranlagt. Also es gibt so eine Kernaussage von diesem Scouting for Boys ist be prepared. Also die deutsche Übersetzung ist allzeit bereit, was auch der und dann gut Pfad, was sozusagen auch der Pfadfindergruß ist. Und dieses allzeit bereit drückt sich ja immer in diesem Pfadfinder-Taschenmesser aus. Also irgendwie, wenn man einen Pfadfinder darstellt, dann haben die irgendwie häufig den Hut auf, den Rucksack, den Stock dabei und dann irgendwo im Hosensack ein Taschenmesser. Und das ist so ein, jetzt vielleicht nicht das Messer in der Tasche, aber so dieses Vorbereitetsein auf alle Eventualitäten. Also wenn man irgendwo jemanden hat, wenn man ein Stück Schnur braucht, der aus der Hosentasche ein Stück Schnur zieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es ein Pfadfinder ist. Also sehr praktisch veranlagte Menschen, die durchaus in der Lage auch sind, sich auf Sachen einzustellen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der durch dieses Draußensein und die mit der Umwelt und den Umweltbedingungen, die man halt auf einem Hike hat, wenn es da halt regnet, dann regnet es da halt. Gut, dann muss man halt damit irgendwie umgehen. Raus kommt man aus der Nummer nicht. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, der die Pfadfinderarbeit ausmacht und den auch bei allen unterschiedlichen Ausprägungen so eine große Gemeinsamkeit von allen Pfadfindern ist.
Also, der Pfadfinder ist der MacGyver unter den Jugendorganisationen.
Das ist ein sehr schöner Begriff, ja, der MacGyver unter den Jugendorganisationen. Das trifft es aber tatsächlich ganz
oder gut. Oder das Schweizer Taschenmesser der Jugendorganisation.
Auch das. Wobei der MacGyver gefällt mir besser.
Ja, das hat ja in manchen Bereichen dann schon fast was mit einer Form von Hacking zu tun, also mit einer Form, sich eben da seinen Weg zu bauen. Also mein persönliches Pfadfinder-Erlebnis, ich bin auf einem Bauernhof groß geworden, so mitten im Nirgendwo, da kam einmal im Jahr eine Pfadfindergruppe, ich weiß auch gar nicht mehr von welchem Verband, die bei uns unten auf der Wiese ihr Camp gemacht haben und die eben jetzt gar nicht so den klaren Naturschutzgedanken hatten, wie jetzt zum Beispiel die Naturschutzjugend, in der ich dann irgendwann war, im Sinne von, wir müssen hier jetzt irgendwie Flüsse renaturieren, wir müssen hier was machen, die es aber eben geschafft haben, hinzukommen, eine Feuerstelle auszuheben, die Grasnarbe aufzubewahren, da eine Woche Camp zu machen und als einzige Zelter-Camper, die ich jemals kennengelernt habe, den Ort wirklich so verlassen haben, wie sie ihn vorgefunden haben. Und das heißt dann bis eben hin zur Feuerstelle, die sie wieder mit der gleichen Grasnarbe zugemacht haben.
Zumindest in meinem Stamm, und das ist eigentlich auch so üblich bei Pfadfindern, gibt es ein Ritual, dass man als Pfadfinder oder als aufgenommen wird. Das heißt, also in meinem Verband gab es früher eine Kinderstufe, die hatten ein rotes Halstuch und dann Pfadfinderstufe, die hatten ein blaues Halstuch. Inzwischen gibt es mehr Halstuchfarben, aber ich bin quasi noch mit dem blauen Halstuch aufgenommen worden, das war dann die Pfadfinderaufnahme. Und im Zuge dieser Aufnahme gibt es einen BPs letzten Brief. Also der hat sich dann, die Pfadfinder erst auf die Idee oder die Pfadfinder ausformuliert, das Buch Scouting for Boys ausformuliert, hat er erst, also quasi im Ruhestand war. Und er hat dann den Rest seines Lebens noch dazu genutzt, um tatsächlich auch diese Idee weiterzutragen und der Organisation aufzubauen. Und es gibt einen letzten Brief von BP. Und der ist dann, den gibt man Pfadfindern bei ihrer Aufnahme, also mit so, bei mir war das mit 14 oder 15, mit auf den Weg. Und ein ganz wichtiger Satz in diesem Brief ist, verlasst die Welt ein bisschen besser, als ihr sie vorgefunden habt. Und das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Also es ist schon so man kann nicht sagen ungeschrieben, weil es gibt ja diesen Brief, aber eigentlich so ein Ehrenkodex der Pfadfinder. Wenn ein Pfadfinder irgendwo auf einem Lagerplatz war, dann siehst du hinterher nicht, dass er dort war. Oder er hat den Lagerplatz sogar noch ein bisschen aufgeräumt, weil da irgendwie Müll im Zeug rumlag. Also das ist so ein Ehrenkodex, an dem er sich zum Beispiel in meinem Stamm immer, also wenn man irgendwo bei einem Bauern oder so gezeltet hat, habe Pfadfinderarbeit im Allgäu erlebt, das heißt da irgendwie so richtig bärbeißige Bergbauern. Wenn man da irgendwie hiken geht, dann kann man irgendwie, geht zu den Bauern, sagt, hier kann ich bei dir zelten, dann sagt er, zieh dich, geh weg. Und aber der Optimalfall war immer, dass man einen gefunden hat, der irgendwie sich dann doch hat breitschlagen lassen. Und der Anspruch war dann immer, wenn wir im nächsten Jahr hinkommen und wieder fragen, dann muss der sagen, aber gerne doch. Wenn das nicht gelaufen ist, dann lief was schief. Dann haben wir irgendeinen Fehler gemacht. Und das ist so der Ehrenkodex der Pfadfinder, irgendwie die Welt oder zumindest den Ort, an dem sie waren, ein bisschen besser zu hinterlassen, als sie ihn vorgefunden haben. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt der Pfadfinder-Idee, wo sich dann aber auch alle Ausprägungen von Pfadfinder durchaus drauf berufen können. Also da wirklich so ein bisschen Gutmenschen zu sein, auch wenn das ein blödes Wort
ist. Ja, das ist ja eigentlich sogar ein gutes Wort, das ist ja bloß versaut worden, sozusagen. Ja. Also eigentlich ist es ja schön. Ja, aber zumindest bei uns hat das damals so halbwegs geklappt. Du hattest das jetzt gerade angesprochen, die verschiedenen Halstücher, das ist sicherlich auch von Verband zu Verband nochmal unterschiedlich, aber es gibt zumindest verschiedene Altersgruppen. Das heißt, wir hatten es gerade angesprochen, man wird halt irgendwann Pfadfinder mit. Wann fängt man an?
Also so die Jugendarbeit oder die Kinderarbeit, das sind bei uns im VCPS, die Kinderstufe fängt mit 7 Jahren an.
Okay. Und da ist man dann Wölfling bei euch auch, oder?
Also das heißt Wichtel-Wölflinge, wir haben eine Stufenkonzeption seit einigen Jahren im VCP, da heißt das einfach Kinderstufe. Mhm. Genau, und das ist einfach die Kinderstufe, die bis 10 Jahre geht.
Und danach ist man dann echt.
Danach ist man ein Jungpfadfinder, dann Pfadfinder. Also wir unterscheiden das nochmal in zwei Phasen. Und ab 16 Jahre ist man dann Ranger oder Rover. Mhm. Und bei uns ist man dann ab 18 Jahre quasi Erwachsener. Und da ist es dann auch tatsächlich so, es gibt quasi für die Kinderstufe, für die Jungpfadfinder, für die Pfadfinder, für die Range Rover und für die Erwachsenen jeweils eine Halstuchfarbe. Also das Grundhalstuch ist bei uns immer blau und am Rand gibt es einen farbigen Streifen, der unterscheidet sich dann.
Okay, aber das sind auch so die, also jetzt dann die vier Gruppen, Wölflinge, wie auch immer die Kindergruppe genau. heißt, Pfadfinder als Hauptgruppe, Rover, die dann schon diesen mit Range Verantwortung, Rover, genau, ja. die wahrscheinlich auch schon teilweise Gruppen leiten und genau. so. Und dann die Erwachsenen, die ich jetzt mal als Alumni bezeichnen würde. Und das gibt es auch schon in der Kernpfadfinder-Idee sozusagen oder gibt es das zumindest weltweit oder ist das eine deutsche
Aufteilung? Das gibt es eigentlich weltweit und das ist so ein Punkt, was nochmal vielleicht die Besonderheit von Pfadfinden ausmacht, nämlich das Pfadfinden, so die Arbeit geht mit dem Erlebnishorizont der Mitglieder mit. Das hört sich jetzt ein bisschen abgefahren theoretisch an.
Mit dem Erlebnishorizont der
Mitglieder. Also die Kinderstufe, auch so ist in unserer Stufenkonzeption geschrieben, aber das haben sie auch eigentlich zumindest die deutschen Pfadfinderverbände sehr ähnlich und eigentlich auch alle weltweit, die ich kenne. In der Kinderstufe findet die Arbeit in der kleinen Gruppe statt. Das heißt, der Erlebnishorizont der Kinder ist irgendwie so die kleine Gruppe und man geht dann ab und zu mal in den Stamm raus. Also die Erweiterung ist dann quasi, also viele Gruppen vor Ort sind ein Stamm. Die Arbeit findet in der Gruppe statt, also auch die Gruppe macht eine Übernachtungswoche irgendwo als Gruppe, aber macht auch schon Programmangebote vom Stamm mit, also geht irgendwie vielleicht mal auf eine Stammeshütte mit.
Der Stamm ist sozusagen der Ortsverband.
Der Ortsverband, genau. Mhm. In der Pfadfinderstufe wird es dann ein bisschen größer, da geht man dann auf einen, also zumindest im VCP ist es organisiert, man hat praktisch einen Stamm, dann hat man eine Region, also mein Stamm war Sonthofen, meine Region war dann das Allgäu. Dann gibt es ein VCP-Land, das ist Bayern. Und dann gibt es eben den VCP als Bundesverband, der im Ring organisiert ist, wobei das ist dann eher eine organisatorische Sache. Und über dem deutschen Verband gibt es dann den Weltverband. Und das ist dann so, also in der Kinderstufe mache ich quasi das als Gruppe und da ist mein Stamm so meine Grenze. In der Pfadfinderstufe bewegt sich dann langsam vom Stamm auf Region und Land. Da nehme ich dann auch an Landeslagern teil oder eben auch an einem Bundeslager. Also da nehme ich dann so den Verband in seiner Größe wahr. Mit 16, also diese Range Rover, da werde ich dann selbstbestimmter. Also da ist dann schon noch die Gruppe, was sehr wichtig ist, die mir Halt gibt. Aber da geht dann die Gruppe selbstständig auf Fahrt. Schon noch unter einer Anleitung und so weiter, aber sie wird selbstständiger und organisiert auch ihr Programm selbstständiger. Und als Erwachsener bin ich dann normalerweise entweder ich gestalte mein Programm komplett selber oder ich bin tatsächlich Mitarbeiter, der für Range Rover, für Pfadfinder oder auch eben für die Kinderstufe bei Kindern schon wieder Gruppenleiter ist, aber für die anderen sozusagen die Rahmenbedingungen gestaltet, in denen diese Arbeit dann selbstständig stattfindet.
Okay. Und was ist die größte Stufe? Also sind die meisten Pfadfinder sozusagen Wölflinge und dann springen ein paar ab und dann springen ein paar ab und dann springen ein paar ab? Oder also wo sind sozusagen die meisten Leute? Weil ich vermute mal, ihr habt wie jede andere Jugendorganisation irgendwann in der Pubertät
den Bruch
weniger Leute. Ja. Also ist das so kurz vor der Pubertät, dass die meisten Leute einer Altersgruppe zumindest da sind? Oder?
Also typischerweise aus meiner persönlichen Stammesarbeit war es so, dass immer die Kinderstufe die größte war. Mhm. Weil man bleibt auch normalerweise bei diesen Gruppen von Anfang bis Ende dabei. Also die Gruppe bleibt von der Kinderstufe bis in den Erwachsenen sind zusammen in einem Stamm. Bei uns war es immer so, die Kinderstufe war die größte.
Wenn die blöd sind.
Ja, dann.
Ist gut, wenn die gut sind.
Genau. Ja. Ne? Meistens bleibt dann eine Gruppe übrig, die sich mögen. Das ist einfach so der Lauf der Zeit. Das ist einfach, wie Gruppen funktionieren. Mhm. Aber die Kinderstufe ist immer die größte und dann wird es langsam immer spitzer. Also am Schluss, die dann tatsächlich als Mitarbeiter, als erwachsene Mitarbeiter übrig bleiben, ist dann von den, 15 oder 20, die mal an der Kinderstufe angefangen haben, schon ein sehr kleiner Teil.
Klar.
Das bringt aber das mit sich, irgendwie Wegzug und Ausbildung und wie auch immer. Das ist auf Stammesebene so. Aus Sicht eines Bundesleitungsmitglieds für Mitglieder ist bei uns die größte Stufe tatsächlich die Pfadfinderstufe. Das liegt aber einfach daran, dass häufig bei uns die Mitglieder erst angemeldet werden, wenn eben die Teilnahme an dem Programm auf Landes- oder Bundesebene stattfindet. Also wenn der Erlebnishorizont sich auf die Ebene erweitert um das Bild von vorne nochmal zu verwenden, dann wären sie tatsächlich erst angemeldet im Bundesverband.
Okay, gut, aber das Erstere ist ja das Interessantere sozusagen. Woher kommt der Begriff Pfadfinden? Also warum Pfadfinder?
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, auf die ich leider keine Antwort habe.
Okay. Also, und also erstmal muss dieser BP, wie auch immer er hieß, ja mal auf Scout gekommen sein.
Also das Scouts ist einfach ein militärischer Begriff. Das ist relativ einfach zu sagen.
Das sind die Späher
sozusagen. Das sind die Späher, genau. Und also diese Beobachtung, dass Kinder und Jugendliche in kleinen, selbstorganisierten Gruppen sehr gut funktionieren, die hat er während der Burenkriege gemacht im heutigen Südafrika. Und da hat er eben, kriege ich jetzt im Detail hin, da hat er eben Kinder und Jugendliche, oder Jungs in dem Fall, damals eingesetzt für so nicht-militärische Tätigkeiten, also Nachrichtenübermittlungen oder ähnliches. Und hat eben festgestellt, wenn er die wie Soldaten behandelt, dann funktionieren die so lala. Wenn er die aber tatsächlich in kleine Gruppen zusammenfasst, die sich auch mehr oder weniger demokratisch einen Sprecher wählen können und dann sich da auch ein bisschen selber organisieren können und mit denen einfach sagt, okay, das ist eure Aufgabe, bitte versucht die zu erledigen, hat er festgestellt, dass das funktioniert hat. Und daraus ist dann die Idee gekommen, naja, vielleicht muss ich tatsächlich Jugendliche da anders behandeln als irgendwie Erwachsene, die irgendwie militärisch gedrillt wurden. Und das war sozusagen der Moment für ihn, aus dem er dann irgendwann dieses Scouting for Boys, was eben auf den Erfahrungen von Brownsea Island beruht hat, entwickelt hat.
Und der Typ muss schon cool gewesen sein, wenn er unumstritten ist, obwohl er englischer Militär verwickelt in alle möglichen Afrikakriege war. Da würden mir jetzt ganz schön viele Ansatzpunkte einfallen, warum der nicht unumstritten ist.
Man würde jetzt sagen, Kind seiner Zeit. Aber er hat schon, also anscheinend, wie gesagt, die Sachen, die er dann aus diesen Erfahrungen entwickelt hat, waren ja dann durchaus revolutionärer. Also, Saulus zum Paulus-Wandlung vielleicht.
Okay. Was machen die Pfadfinder jetzt? Also ich weiß, das ist wieder überall unterschiedlich, deshalb gerne einfach nochmal bei euch vor Ort, also auf deinen Stamm bezogen sozusagen. Also wenn ich meine Tochter jetzt irgendwann zu den Pfadfindern schicken würde, was machen die da vor Ort? Wobei da mir jetzt gerade nochmal die eine kleine Zwischenfrage einfällt. Scouting for Boys, das war von Anfang an sozusagen erstmal ein Jungsverband. Dann haben sie irgendwann nochmal einen Frauenverband dazu gegründet. Zumindest auf Weltebene ist das nach wie vor eine komplett getrennte Ebene, wenn ich das richtig sehe.
Ja.
Und genau, so ganz klassisch aus den USA und allen möglichen Filmen ist das ja auch nach wie vor. Es gibt halt einen Jungsverband, es gibt einen Mädelsverband, die Mädels machen Cookies und die Jungs sammeln Papier ein.
Ja, es gibt auf Weltebene die World Association of Girl Guiding and Scouting und den WASIM, das ist der Jungenverband, das ist die World Organization of Scout Movement. Also WASIM und WEX. Genau, das sind die drei beiden Weltverbände nach Männlein und Weiblein getrennt und der VCP ist in beiden Ringen in Deutschland, weil, also so ein bisschen.
Ich will jetzt eher auf die regionale Ebene. Also, wenn ich meine Tochter wohin schicke, ist sie dann nur mit Mädels zusammen oder ist die in geteilten Gruppen oder wie sieht die Arbeit?
Also, vier Pfadfinderverbänden in Deutschland sind drei Pfadfinderverbände die drei größten Gemischtgeschlechts. Es gibt noch einen katholischen Mädchenpfadfinderverband, die PSG, die Pfadfinderinnenschaft St. Georg.
Genau, die St. Georg. Da gibt es einen allgemeinen und einen Frauenverband, wenn ich das richtig...
Da gibt es einen Männerverband, der auch Frauen, weibliche Mitglieder hat und einen expliziten Mädchenverband.
Okay.
Das ist die korrekte Formulierung.
Aber in den Gruppen jetzt bei euch ist das erstmal gemischt?
Komplett gemischt, genau. Es gibt außer jetzt Einzelfälle, aber normalerweise sind Gruppen einfach koedukativ, wie es so schön heißt, aus den 70ern.
Ist wahrscheinlich auch erst seit den 70ern so.
Ja. Also unser evangelischer Verband, der VCP, besteht tatsächlich aus einem EMP, der evangelischen Mädchenpfadfinderschaft und der CP, und jetzt muss ich mal aufpassen, das verwechsel ich immer, was ein Jungenverband war, genau. Okay. Die haben sich dann damals zusammengeschlossen, eben zu dem evangelischen Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverband, der bewusst beide Geschlechter in den Gruppen mischt.
Okay, aber das heißt, wenn ich jetzt meine Tochter... Na, jetzt noch nicht, aber irgendwann mal zu den Pfadfindern schicken würde, bleiben wir mal allgemein, aber oder zu euch schicken würde, mit 7 oder so klassischerweise dann
Jahren, genau.
So im Bereich der Einschulung.
Ja.
Was machen die da dann?
Ja, die machen erstmal eine wöchentliche Gruppenstunde. Das ist ein ganz wichtiges Element von Pfadfindern, die wöchentliche Gruppenstunden.
Alle Jugendorganisationen.
Genau. Sie machen das in einer festen Gruppe, die auch zusammenbleibt, also jetzt nicht irgendwie auf Basis von Leistung oder so auseinandergenommen wird, wie unter Umständen im Fußball, wo dann halt irgendwie die Leute, die du halt hast, kommen halt irgendwie in die entsprechende Mannschaft, sondern die bleiben tatsächlich als Gruppe zusammen. Und ja, sie werden dann in der Kinderstufe, wie gesagt, erstmal Zeug machen, das hauptsächlich, also bei uns gibt es eine Spieleidee, das Dschungelbuch. Das ist einfach die Spieleidee der Kinderstufe. Mhm. Die werden dann halt rund um diese Spieleidee verschiedenste Programmangebote machen. Jetzt bin ich nicht aber der.
Die haben dann eine Leiterin, einen Leiter.
Die haben, also normalerweise haben sie zwei Leiter, genau. Das heißt, bei mir im Stamm waren es immer zwei Leiter pro Gruppe. Man hat auch versucht, das irgendwie ein Junge, ein Mädchen zu machen.
Und das sind dann Rover oder Erwachsene? Oder?
Also in der Kinderstufe wird immer versucht, das tatsächlich durch Erwachsene leiten zu lassen. Mhm. Also durch Erwachsene. Und das ist bei mir im Stamm, waren es immer dann Erwachsene, die halt wieder vor Ort waren nach dem Studium. Oder teilweise auch Eltern, die halt dem Pfadfinden sehr nah waren, die unter Umständen gar keine Pfadfinder waren, und die haben dann halt häufig Kinderstufengruppen geleitet.
Okay.
Und bei mir im Stamm war es dann so, dass es tatsächlich einen Wechsel gab, wenn die eben 4 Jahre zusammen waren und die also 9 bis 10 Jahre alt waren und dann in diesen Pfadfinderbereich kamen, also Jungpfadfinder heißt es in unserer Stufenkonzeption, dann fand bei uns auch immer noch mal ein Gruppenleiterwechsel statt.
Aber die Gruppe bleibt gleich.
Die Gruppe bleibt gleich. Aber bei mir im Stamm war es dann häufig so, dann gab es eben diesen Gruppenleiterwechsel und die Gruppenleiter waren dann auch tatsächlich also 15 plus X. Okay. Das ist das Problem, wir kommen aus dem Allgäu, das heißt, sie ziehen früh weg, das heißt, sie waren eher mal 15, aber tatsächlich einfach Jugendliche, die noch selbst irgendwie gerade aus der Pfadfinderarbeit kommen.
Okay, das heißt aber, dass die Wölflinge oder Kinder oder wie auch immer treffen sich jetzt einmal die Woche. Die Gruppenstunde auch eine Stunde lang?
Bei uns war sie immer 1,5 Stunden lang. Mhm. Das ist aber so in dem Bereich, genau. Es gibt zum Beispiel in Ostdeutschland einige Stämme, die sehr große Flächen haben, also wo sie einfach sehr viele Kinder haben und wo sie es einfach zeitlich nicht schaffen, wöchentlich eine Gruppenstunde zu machen. Da finden dann alle 2 Wochen an einem kompletten Samstag die Pfadfinderarbeit in der Gruppe statt. Also solche Ausprägungen gibt es auch, aber die typische Arbeit ist einmal die Woche 1 bis 2 Stunden eine Gruppenstunde.
Und da hat man dann schon vorher geplant, heute machen wir das und das, heute...
Im Idealfall ja. Aus der eigenen Gruppenleitertätigkeit ist es dann so, man hat bestimmte Sachen in petto und man ist froh, wenn die Kinder 6 Wochen mal es total toll finden, irgendwie ein Spiel zu spielen und man einfach dieses Spiel rausholt und die Kinder einfach glücklich sind, wenn sie 1,5 Stunden lang mit einem getobt haben.
Findet die Stunde in einem Raum statt? In der Regel oder
treffe also ich mich? In der Kinderstufe ist schon tatsächlich der Fokus der Raum oder die direkte Umgebung des Raums.
Mhm. Okay.
Genau, also da geht man jetzt nicht irgendwie, dass man sich mit der Kinderstufe wenn es im Allgäu dann irgendwie sonst wo am Berg oder so trifft, sondern tatsächlich das Gemeindezentrum, in dem auch wir feste Räume hatten, war auch der Raum, wo in der Kinderstufe die Gruppenstunde normalerweise stattfand.
Und ist dann beim VCP, also beim Evangelischen Pfadfinderverband, wahrscheinlich an die jeweilige Gemeinde angegliedert.
Genau. Typischerweise sind die evangelischen Verbände in den Gemeinderäumen der evangelischen Kirchengemeinden vor Ort, genauso wie die katholischen irgendwie in Räumen der katholischen Gemeinde vor Ort sind.
Mhm. Okay. Machen die außer den Gruppenstunden noch was?
In der Kinderstufe, ja, also ein Element ist schon diese Übernachtung. In der Kinderstufe sind das typische Übernachtungen in Verpflegungshäusern, meistens Selbstverpflegungshäuser, wo man dann einfach ein Wochenende lang oder mit einer Übernachtung typischerweise einfach was macht.
Genau. Sich abends böse Geschichten erzählen und
Gruselmärchen.
Genau.
Und vielleicht irgendwie noch eine Nachtwanderung machen oder irgendwie sowas. Und weil die Nachtwanderung in der Kinderstufe mit 7-Jährigen kann ja einfach nach Sonnenuntergang sein und irgendwie mit einer Fackel 2-mal ums Haus laufen und das ist ja schon ein ziemlich großes Erlebnis.
Okay. Dann werden die eben Pfadfinder, also erst Jungpfadfinder, dann echte Pfadfinder oder Altpfadfinder oder wie auch immer. Und bleiben nach wie vor in der gleichen Gruppe, sind jetzt 9 oder 10?
Also typischerweise 10, aber das ist ein bisschen fließender Übergang, aber genau, so 10 Jahre ist so die Grenze. Und dann werden sie Jungpfadfinder und da ist es dann da wird dann die Gruppenstunde an sich auch tatsächlich pfadfinderischer. Mhm. Zum einen die Highlights oder die besonderen Programmangebote sind die, dass man eben an einem Wochenende dann auch mal auf Fahrt geht oder auf Hike geht. Hike heißt in dem Fall tatsächlich Rucksack packen, alles, was ich brauche, nehme ich mit. Und laufe dann los und übernachte irgendwo und fertig. Das wird natürlich in der, wie gesagt, in der Jungpfadfinderstufe ist das dann eher noch sehr geplanter. Das heißt, auch die Strecken kleiner oder auch die Entfernungen, wo man mal hinfährt, um einen Hike zu machen, kleiner. Das wird dann praktisch immer mehr. Also Pfadfinden wächst, was ich ja vorhin schon mal gesagt habe, wächst so mit dem Erfahrungshorizont der Mitglieder oder der einzelnen Personen mit. Und da werden natürlich dann die Gruppenstunden einfach auch genutzt, um bestimmte Techniken den Leuten beizubringen. Also um sie auszubilden, aus wie stelle ich so ein Zelt auf, was brauche ich denn irgendwie an Knoten, um so ein Zelt aufzustellen mit Seilen, was für Material habe ich, aber auch einfach mal zu sagen, okay, wir wollen irgendwie auf Hike gehen, was können wir denn überhaupt kochen auf unseren Kochern? Und dann, bei uns war das dann immer irgendwie alle paar Wochen hat man halt mal während der Gruppenstunde gekocht. Und was egal, welches Wetter man war, man hat sich halt irgendwie auf den Vorplatz des Gemeindezentrums gestellt, auf die Wiese, hat Kocher ausgepackt und hat dann sich was zu essen gemacht.
Okay. Also das ist so eine Grundausbildung, Überlebenstraining, Grundausbildung.
Genau.
Was man da so alles...
Aber in einer spielerischen Art und Weise. Also jetzt nicht irgendwie, wo es einen Katalog gibt mit du musst jetzt folgende Knoten können und drei Rezepte und musst den Kocher in 2 Sekunden auseinander wieder zusammenbauen können.
Aber sicher auch irgendwelche Meisterschaften, ja. Pfadfindermeisterschaften,
Pfadfinder-Spiele,
oder?
Ja, das gibt's halt, sowas gibt es, ja. Das ist ja, also wie gesagt, es geht halt einfach darum, wenn die Leute dann auf Hike gehen als Gruppe, ihnen halt auch, dass sie halt auch bestimmte Fähigkeiten haben. Also dass sie irgendwie, wenn sie in der Nacht aufwachen und es stürmt ganz schlimm und es regnet ganz schlimm, dass sie dann irgendwie in der Lage sind, ihr Zelt ordentlich abzuspannen, dass sie halt einfach im Trockenen weiterschlafen können und nicht irgendwie in das Zelt über dem Dach, über dem Kopf wegfliegt. Weil die Pfadfinderzelte haben auch keinen Boden. Das heißt, wenn ein Windstoß kommt, ist das Zelt auch weg. Und dann liegt man im Nassen.
Unpraktisch. Gut. Das heißt, die gehen immer weiter raus sozusagen, machen ein bisschen mehr, lernen in der Phase dann auch schon mal andere Stämme kennen wahrscheinlich. Also da gibt es dann irgendwie landesweite Camps oder...
Also typischerweise, die Kinderstufe findet, ist halt so der Horizont der Stamm. Wenn man in die Pfadfinderstufe kommt, Jungpfadfinder, Pfadfinder, dann fängt es eben an, man geht immer auf ein Regionspfingstlager, also typischerweise Pfingsten ist so das erste große Lager im Jahr, was man macht. Und bei uns war es dann so, es gab halt ein Regionspfingstlager oder mit einer anderen Region zusammen, weil wir eine sehr kleine Region sind. Und das sind dann halt 6, 7, 8 Stämme. Es gibt auch Regionen, die sind sehr groß, dann sind da auch schon mal 400 Leute auf so einem Lager. Bei uns waren das dann immer so 60 bis 70. Und da kommen dann auch tatsächlich die Gruppen hin und da findet dann auch Programm für die Stadt an einem festen Lager über das Pfingstwochenende plus 2 Tage oder so.
Und da lernt man endlich mal neue Leute kennen und nicht die gleichen, mit denen man seit 6 schon in der gleichen Gruppe ist.
Genau. Und dann fangen auch so an wie Sachen wie zum Beispiel Großlager, die dann typischerweise so mit 12 plus, das ist eigentlich so die Zielgruppe, wo man sagt, okay, da fängt es für die an. Da ist zum Beispiel jetzt vom VCP dieses Jahr das Bundeslager am Schachen in Württemberg, wo 4.000, 5.000 Leute hinkommen, wo eben die Hauptzielgruppe, die Pfadfinderstufe ist eben 12 plus, die dann da tatsächlich aus dem ganzen Bundesgebiet mit Pfadfindern und Pfadfindern des VCP zusammenkommen, wo auch viele Gruppen, Partnergruppen aus dem Ausland, also sie haben diesmal, glaube ich, Pfadfinder aus 35 Nationen mit auf dem Platz. Also tatsächlich, wo dann auch Verbindungen bestehen irgendwie zu Gruppen nach. Also wir haben im VCP gibt es eine sehr lange Tradition der Arbeit mit Israel-Palästina oder Gruppen, die zum Beispiel einen Stamm, die machen sehr viel mit der Mongolei, die haben eine mongolische Partnergruppe, teilweise Gruppen, die eben mehr an der französischen Grenze sind, mit französischen Gruppen, also ganz international. Und die haben dann, da hat dann praktisch eine Sippe, eine Partnergruppe im gleichen Alter. Und da findet dann eben ein Austausch statt und die bringen ihre Partnergruppe dann eben auch auf dieses National Jamboree, wie das dann im Englischen heißt, mit.
Das ist dann so großes Festival-Zeltlager, wo man wirklich über hunderte von Metern nur noch Zelte sieht.
Genau, da ein richtig großer Platz mit,
Kann man nur hoffen, dass das Wetter gut ist.
Ach, das macht Pfadfinder. Es gibt im pfadfinderischen Spruch, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Ausrüstung.
Ja, und ich bin mir trotzdem sicher, dass ihr euch auch über Sonne freut.
Die Laune wird besser, ja.
Gut, und irgendwann werde ich dann Rover oder
Ranger. Ranger Rover, genau.
Gibt es da nochmal einen Unterschied?
Es ist einfach die Geschlechterunterscheidung. Die einen werden Rover, die anderen werden Ranger.
Ranger ist männlich, Rover ist weiblich, oder?
Auch das verwechsel ich immer. Das ist jetzt echt peinlich.
Na, was warst du?
Okay. Ranger oder Rover? Oh Gott.
Die wird mal ab wie vielen Jahren?
16 Jahre.
Okay. 16 bis 18 dann, oder?
Genau, 16 bis 18, genau. Wobei es gibt quasi keinen, also zumindest gab es das in meinem Stamm nicht, es gab keinen Übergang von den Range Rovern in die Erwachsenen. Also jetzt mit 18 bist du Erwachsener, sondern es gab halt eine Phase, Da war praktisch die, also in der Pfadfinderstufe ist die Gruppe immer noch sehr stark angeleitet durch die Gruppenleiter. In der Range Rover Stufe fängt es an, dass die Gruppe selbstständiger wird. Das heißt, die gestalten ihr Programm auch in ihren Gruppenstunden selber.
Okay, und dadurch nimmt auch so ein bisschen der äußere Zwang ab und die Leute, genau, die dann nicht genug selbstmotiviert sind, gehen einem in der Phase wahrscheinlich dann auf Löten.
Genau, also beides ist natürlich der Hauptpunkt, wo sozusagen der Abbruch ist, und tatsächlich die Pubertätsphase, so mit, schon mit 15, so also ein bisschen vorher, wenn die einfach so merken, okay, irgendwie, wo ist mein Freundeskreis, wo entwickelt sich's hin, wo ist meine erste Freundin? Ja, erste Freundin
hat dann immer Zeit. Freundinnen kommen dann immer über diese Camps zustande.
Bei denen, die dann länger dabei bleiben, wie bei mir schon. Das ist, glaube ich, tatsächlich ein Punkt, wenn dann so die ersten Beziehungen anfangen, das ist, da verliert man einfach viele Leute, weil dann halt so, wie es halt in der Jugendphase einfach ist, sich Freundeskreise auch unter Umständen ändern oder verschieben. Oder halt genau dann immer Zeit haben, wenn die Pfadfindergruppenstunde ist. Natürlich dann blöd.
Okay. Aber es gibt schon viele Innerpfadfinderbeziehungen, vermute ich.
Klar, weil man trifft sich jede Woche, man trifft sich jede Woche mit Leuten, die man schon lange kennt. Man hat so ein bisschen den eigenen Horizont erweitert auf, da gibt es noch mehr, außer irgendwie die übliche Clique. Und da kommen dann schon viele Beziehungen raus. Ja.
Okay. Und irgendwann ist man halt erwachsen. Oder irgendwann, also da gibt es jetzt nicht, genau, nicht, auch nicht nochmal einen Ritus oder irgendwas?
Nee, gibt's so nicht.
Gibt es überhaupt nochmal irgendwie so ein, ihr seid jetzt erwachsen, ihr seid jetzt Jugendlich-Ritus? Also ich meine, ihr seid ja jetzt noch an die evangelische Kirche angegliedert, da gibt es ja dann den, komme ich wieder durcheinander, ob es hier Konfirmation oder Kommunion ist, aber
ich hatte eine Konfirmation. Also.
Genau, also war es wohl. Nein. Also damit gibt es ja mit der Konfirmation schon mal eine Form von Ritus.
Genau, wobei diese Altersstufe ja quasi innerhalb unserer Pfadfinderstufe stattfindet. Also Jungpfadfinder zu Pfadfinder ist ja quasi vom Alter her etwa gleich wie dieser Konfirmationszeitpunkt der evangelischen Kirche.
Mhm. Apropos Kirche. Ich habe wunderschön gelesen. Ein Pfadfinder ist ein Angehöriger einer internationalen, religiös und politisch unabhängigen Erziehungsbewegung für Kinder und Jugendliche und Menschen aller Nationalitäten und Glaubensrichtungen offenstehend. Aber jetzt seid ihr evangelische Pfadfinder. Wie passt denn das da rein?
Wir arbeiten nach, also unsere Arbeit orientiert sich an der pfadfinderischen Idee unter dem Dach der evangelischen Kirche. Nee, das ist tatsächlich so. Also die Idee des Pfadfindens ist erstmal unabhängig von dem, der sozusagen die Trägerschaft hat. Mhm. Und es ist eben so, dass es in Deutschland einfach so ist, dass die Entwicklung so war, dass es eben sehr stark konfessionell geprägte Pfadfinderverbände gab. Und aus denen ist eben eine evangelische Strömung, eine katholische Strömung als so größte Strömungen. Und es gibt ja auch nur mit dem BDP einen nicht-konfessionellen Verband, der tatsächlich nicht unter der Trägerschaft einer Kirche ist. Einfach eigener Verband nach der pfadfinderischen Idee, aber auch ganz normal mit den beiden Ringen der Pfadfinderinnen und
Pfadfinder. Aber das widerspricht sich jetzt nicht, dass ihr, also diese religiöse Unabhängigkeit bezieht sich sozusagen darauf, ich kann auch jetzt einen muslimischen Pfadfinderverband aufmachen. Das heißt aber nicht, dass es keinen religiösen Pfadfinderverband geben darf. Gibt es das, also, oder ist das eine deutsche Spezialität und alle anderen sind
Pfadfinder? Nee, das gibt es. In Deutschland ist die Ausprägung nochmal stärker, liegt aber auch eben daran, dass eben durch die Geschichte der Pfadfinderei in Deutschland, was ich vorhin schon mal gesagt habe, mit Jugendbewegung eben, es vor dem Zweiten Weltkrieg die Pfadfinderbewegung schon gab, aber noch nicht so stark strukturiert.
Und es liegt daran, dass wir eins der wenigen Länder sind, die eine Konfessionsteilung in dieser Stärke haben, also dass es zwei gleich starke Konfirmationen.
Aber es gibt zum Beispiel in Frankreich auch evangelische und katholische Pfadfinderverbände, aber das spielt bei denen halt eine untergeordnete Rolle, sondern einfach, da gibt es halt vor Ort jemand, der macht Pfadfinderarbeit und ist halt in der evangelischen Kirche angebunden, und aber bei denen gibt es dann halt eine Pfadfinderorganisation in Frankreich, und da sind die alle Mitglied, und genauso ist es ja bei uns im Endeffekt auch.
Okay. Und macht das jetzt einen Unterschied? Also außer wieder spannenden kulturellen Unterschieden, die es aber eben zwischen jedem Verband erstmal gibt. Aber was macht jetzt bei euch sozusagen das Evangelische aus? Ihr habt wahrscheinlich überwiegend evangelische Mitglieder, aber ist das Voraussetzung?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt keine Voraussetzung. Also es steht auch in unserer Bundesordnung gleich ganz am Anfang drin, dass wir zwar ein evangelischer Verband sind, aber dass wir offen sind für alles sogar.
Also ich werde nicht gemobbt, wenn ich nicht konfirmiert werde. mit.
Ja, so, wir haben selbst ehrenamtliche Würdenträger, die sogar katholisch sind. Selbst das trauen wir uns.
Ja, auch. Aber nur bei euch in Bayern?
Nee, sogar auf Bundesebene auch.
Ja. Okay. Genau, aber also habt ihr christliche Rituale sozusagen, die da normal in das Pfadfinderleben reingehen?
Also was so das Typische jetzt in meiner Pfadfinderarbeit ist, auf Bundesebene, also wie auf Stammesebene, ist es völlig normal, dass es auf einem VCP-Lager einen, also auf dem Bundeslager gibt es tatsächlich einen Lagergottesdienst. Auf unseren Pfingstlagern war es so, dass man eben am Pfingstsonntag, da hat man den Gemeindepfarrer eingeladen und den Jugendpfarrer, das Dekanat oder der Gemeinde, der tatsächlich da einfach eine Andacht gehalten hat am Sonntag, einfach zu dem Pfingstthema. Und der dann halt einfach da präsent war. Und man ist ja auch in den, also in meiner Gemeinde war es so, man war direkt im Gemeindezentrum mit drin. Das heißt, man hat irgendwie auch, war auch sehr nah an dem Gemeindeleben mit dran. Und es war voll selbstverständlich, dass am Gemeindefest die Pfadfinder immer das größte und dollste Zelt aufgebaut haben, wo dann bei Regen oder bei praller Sonne auch das Gemeindefest so im Kern stattgefunden hat. Und dass die Pfadfinder da so das alles gemanagt haben mit Stände aufbauen und Bewachung und irgendwie Kirche schmücken. Genau, also insofern findet es schon sehr eng im Gemeindeleben statt. Mhm. Aber natürlich, weil man ist ja auch, hat ja auch ein Interesse dran, als Pfadfinderverband oder als Pfadfindergruppe vor Ort irgendwie mit seiner Gemeinde irgendwie da präsent zu sein und Teil der Gemeinde zu sein.
Aber bist du jetzt bewusst zum VCP gegangen, weil du Protestant bist, oder gab es bei euch einfach eh keine Auswahl und du bist einfach zu den Pfadfindern gegangen und das war bei euch halt der VCP?
Meine Mutter war Gemeindekrankenschwester im kirchlichen Dienst und hat mir den Pfarrer gefragt, ob er irgendeine Idee hätte, und der Pfarrer hat gesagt, jawohl, Pfadfinder oder Posaunenchor, und das ist bei mir die Pfadfinder geworden.
Das ist eine leichte Entscheidung.
Vielleicht wäre ich ja virtuoser Posaunist geworden. Vielleicht auch nicht.
Okay. Aber gab es bei euch überhaupt Auswahl? Also gab es bei euch andere Pfadfinderverbände
vor Ort? Zu dem Zeitpunkt gab es in Sonthofen tatsächlich noch ein DPSG, also einen katholischen Pfadfinderstamm. Mhm. Aber den gibt es inzwischen nicht mehr. Da gibt es keine aktive Arbeit mehr. Damit ist der VCP Sonthofen der südlichste deutsche Pfadfinderstamm noch nebenbei.
Ganz wichtig.
Ja, das ist schon wichtig.
Wie ist eure Beziehung als VCP zu den anderen evangelischen Jugendverbänden? Also gibt es da sozusagen eine Konkurrenz? Welchen Jugendlichen kriege ich jetzt ab?
Also oder? Es gibt jetzt direkt keine Konkurrenzsituation, weil sich unsere Programmangebote natürlich auch einfach unterscheiden.
Ja, aber es gibt ja auch eine normale evangelische Gruppenstunde einmal die Woche.
Genau, also bei mir in der Gemeinde gab es zumindest zu der Zeit, als ich da aktiv war, immer einen Dekanatsjugendpfarrer, der immer Interesse daran hatte, dass in Sonthofen, die jetzt eine relativ große Stadt in seinem Dekanat war, auch eine funktionierende evangelische Jugendarbeit, also dass eine evangelische Jugend da war. Da hat es dann alle paar Jahre probiert, und die Reste von diesen Gruppen sind dann immer Pfadfindergruppen geworden. Das war für die Pfadfinder total gut, für diesen evangelischen Jugendpfarrer, der hat sich da immer sehr drüber geärgert. Aber im Normalfall gibt es da eigentlich keine Konkurrenz. Ich wohne jetzt in Fürth, da gibt es einen sehr großen CVJM-Stamm, was ja auch nochmal eine evangelische Jugendarbeit ist, und parallel einen großen VCP-Stamm, und die leben in weitestgehender Eintracht zusammen in der Gemeinde.
Bist du jetzt, wenn du, also du bist umgezogen, du bist nach Fürth gezogen, meldest du dich dann an und sagst, allzeit bereit, immer bereit, ich bin jetzt neuer Pfadfinder bei mir, bei euch, was soll ich tun? Also wie geht ihr damit um, wenn ich jetzt meinen Stamm verlasse sozusagen?
Es ist tatsächlich eine Schwierigkeit an dem Pfadfinderleben, dass ja die Leute, die dann quasi Mitarbeiter werden können, immer sehr starke Bindungen an ihren Stamm haben.
Nee, nicht nur die Leute, die Mitarbeiter, wenn eure Gruppen von 6 bis 18 durchgehend sind und ich, keine Ahnung, ich habe nach der 10. Klasse sogar das Bundesland gewechselt, dann bin ich ja dann erstmal verloren. Sonst muss ich ja in eine Gruppe rein, die schon seit 6 Jahren irgendwie...
Das ist dann dieses typische, also so ein bisschen Quereinsteiger-Thema. Mhm. Das ist immer wieder bei uns ein Thema, und es gibt auch, dass Leute erst oder dass Kinder und Jugendliche erst später mit der Pfadfinderei anfangen. Das definitiv, aber es gibt jetzt kein tatsächliches Programm mit du ziehst um oder du kommst in eine Gemeinde. Das ist sehr individuell. Wenn die Leute sagen, mir fehlt Pfadfinden über irgendwie, dann suchen die sich einen Pfadfinderstamm auch über die Pfadfinderverbände hinaus. Bei mir selber ist es so, dadurch, dass ich, als ich nach Fürth gezogen bin, schon auf Bundesebene sehr aktiv war, war für mich jetzt nicht so irgendwie der Punkt, ich gehe jetzt zum Fürther Stamm, weil ich irgendwie noch Zeit übrig habe, so, sondern es war eher so, also ich kenne die Fürther, den Stamm, ich irgendwie beim Gemeindefest gucke ich mir natürlich die VCP auch nochmal an, weil ich die auch persönlich kenne, zumindest die Leiter, aber ich gehe jetzt nicht zu dem Stamm und sage, ich möchte jetzt gerne eine Gruppenstunde machen, das liegt aber einfach mit dem Arbeitspensum einer Bundesleitung, hängt das zusammen.
Du machst gerade keine Gruppenstunden.
Nein, ich mache seit, oh Gott, schon lange keine Gruppenstunden mehr tatsächlich.
Okay. Jetzt müssen wir doch einmal kurz auf die Verbände. Also, es gibt euch, das haben wir jetzt schon.
Den VCP,
genau. VCP, Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Es gibt das Ganze in katholisch, die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg.
Genau.
Hatten wir gerade schon den Männerverband, der mittlerweile auch Frauen aufnimmt. Und dann gibt es die PSG Pfadfinderinnenschaft
St. Georg. Was ein wirklich expliziter Mädchenverband ist.
Die aber nicht deutsch sind.
Weshalb doch,
das mit
doch.
Der, ja, nein, aber die haben kein Deutsch vorne dran im Namen.
Ach so, genau, Entschuldigung, ja, genau.
Sie deshalb haben kein deshalb Deutsch. Klappt das mit so unterschiedlichen Abkürzungen, DPSG und PSG, warum auch immer. So. Und das ist der einzige große bundesweite reine Mädchenverband, den es noch gibt.
Die PSG, genau, ja.
Genau. Okay, das ist sozusagen das Gleiche in katholisch. Und dann haben wir den BDP, einmal mit großem D, einmal mit kleinem D.
Der kleine D ist der darin in dem Fall relevant ist in der Reihe.
Naja, der für dich relevant ist, weil du jetzt schon wieder mit einer Bundesebene mit einer Bundesebene daran gehst. Wenn ich das historisch richtig in Erinnerung habe, dann gab es den BDP, den Bund Deutscher Pfadfinderinnen mit Binnen-I. Das ist jetzt der mit dem großen D, also BDP. Dann ist das der ältere Verband historisch gesehen, von dem sich dann irgendwann in den Wirren der 60er, 70er Jahre der BDP mit dem kleinen D, nämlich der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder, also nicht Binnen-I, sondern zwei Wörter, abgetrennt hat, weil der BDP ihnen zu links und zu politisch war.
Ich möchte jetzt nicht über die Verbandsgeschichte des BDP referieren, weil ich darüber dann doch nichts weiß.
Okay. Naja, die kenne ich zumindest noch ein bisschen besser. Und deshalb gibt es ja jetzt einen BDP und einen BDP. Und das eine ist die Abspaltung des anderen, aber die Abspaltung ist größer und ist eben im Bundesverband, also im Rahmenverband und auch im Weltverband. Und der mit dem großen D ist auch nicht mehr im Weltverband.
Genau, also es ist.
Weil zu politisch.
Jetzt. Warum er da selber nicht drin ist, das kann ich nicht sagen. Wie gesagt, ich bin VCP und auch die VCP-Tradition und auch die anderen Verbände haben ja da nochmal ganz andere Traditionen und auch ganz andere Historien, die sich sozusagen mit uns rumtragen. Grundsätzlich ist es so, dass es auf Weltebene eben einen jungen Verband und einen Mädchenverband gibt, eben Wossum und Wex, was ich vorhin schon gesagt habe. Und diese Weltverbände haben eine eiserne Grundregel, nämlich sie akzeptieren pro Nationalstaat nur einen Pfadfinderverband. Das heißt, wenn wir jetzt so einen Fall haben wie in Deutschland mit vier offiziellen Verbänden,
dann müssen die sich
zusammen. Dann schließen die sich zusammen. In Schweden sind sogar 11 Verbände, so viel ich weiß. Die haben halt einen nationalen schwedischen Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverband. Und bei uns gibt es zwei Ringe, also den Ring Deutscher Pfadfinder und den Ring Deutscher Pfadfinderinnen. Das eine ist großes
Ding. Die sind eigentlich exakt die gleichen, bis auf das bei dem einen auch noch die St. Georginnen drin sind?
Nein, in dem einen ist die DPSG-Mitglied, im anderen ist die PSG-Mitglied. Das ist tatsächlich dann nochmal eine Unterscheidung. Im VCP ist es so, dass alle VCP-Mitglieder Mitglied in beiden Ringen und damit auch in Wossum und Weg sind.
Da kann ich also als männlicher Pfadfinder im
Mädchenverband,
im
Frauen-Jungen-Mädchenverband sein. Genau. Das ist auch überhaupt kein Problem mit den Statuten des jeweiligen Verbandes, das lassen die zu. Aber wie gesagt, sie lassen pro Land eben nur eine Pfadfinderorganisation oder einen Pfadfinderverband zu, Mitglied zu sein.
Nee, genau, und bei dem BDP mit großem D war das so, dass die historisch da mal rausgeflogen sind in den Wirren der 60er, 70er Jahre, wo sie dann eben zu links waren dafür.
Wilde Zeiten. Man hört davon nur in Geschichten, aber da war das durchaus auch das Pfadfinden eine ganz politische Sache.
Ja, da war viel eine politische Sache. Also ich komme aus der Jugendpresse. Die Jugendpresse hat sich damals auch zweigeteilt in einen progressiven und einen konservativeren Verband. Und ich kannte eben den damaligen BDP-Vorsitzenden, der leider jetzt irgendwie auch schon wieder vor 8 oder 10 Jahren verstorben ist. Moritz von Engelhardt, der damals sozusagen dann Vorsitzender war in dieser Abspaltungsphase
Und,
also auch von uns gibt es Abspaltungen, die irgendwie in den Gründungswirren des VCP oder in den Auflösungswirren unserer Vorgängerverbünde sich abgespalten haben, teilweise heute noch existieren. Aber wie gesagt, das ist einfach, liegt schon echt lange zurück. Der VCP ist jetzt 40 Jahre alt und in den 40 Jahren ist es Gott sei Dank immer sehr stabil geblieben, wer irgendwie dazugehört und wer nicht.
Okay. Aber diese drei großen BDP, VCP und die PSG und PSG sozusagen.
Weil die PSG schon durchaus ein eigenständiger Verband ist. Betonen. Auch wenn es wenige sind, das ist ein ganz eigenständiger Verband.
Ja, sind sie. Ist für meine Kategorisierung jetzt in evangelisch, katholisch, nicht christlich
irrelevant. Die gehören zum katholischen Spektrum
des Genau. Ja. Aber diese drei Spektren sozusagen, die sind relativ reibungslos mittlerweile dann sozusagen in einem Bundesverband und da gibt es jetzt auch nicht so große Abwerbeversuche. Oder ist es schon klar, dass ihr die Besten seid und die anderen alle blöd?
Ja, gefühlt selbstverständlich, wobei das ist ja bei allen dreien so. Aber so im Großen und Ganzen ist...
Nein, aber ihr habt zum Beispiel, du hast vorhin gesagt, von wegen ein unterschiedliches Demokratieverständnis, zumindest die drei haben eine gemeinsame Grundlage von dem, was genau. Jugendarbeit ist, was Demokratie ist und...
Und arbeiten auch zusammen auf Ringeebene. Also auch da gibt es eine fruchtbare Zusammenarbeit, die auch bedingt durch unterschiedliche Traditionen, die gelebt werden. Und auch bei den Katholiken, also bei der DPSG, sitzen natürlich dann Hauptamtliche, bei den anderen Verbänden Ehrenamtliche. Das heißt, da ist auch nochmal ein ganz anderes Umgehen miteinander oder andere Horizont. Aber so im Großen und Ganzen arbeitet man schon gut zusammen. Am besten sieht man das bei zwei Aktionen. Das eine ist zum Beispiel das Jamboree, das World Scout Jamboree, das Weltpfadfindertreffen, das alle 4 Jahre stattfindet, in dem nur die WOSM-Verbände teilnehmen können, weil das eine WOSM-Veranstaltung ist. Aber da gibt es halt ein deutsches Kontingent, wo es zwar ein VCP, ein DPSG, ein BDP-Kontingent gibt, aber es fährt ein deutsches Kontingent hin, auch mit einer Gesamtkontingenzleitung. Oder es gibt eine Aktion des Friedenslicht, was der ORF aus das österreichische Fernsehen veranstaltet, wo in Bethlehem immer in der Adventszeit ein Licht in der Geburtsgrotte angezündet wird und dann in die Welt verteilt wird als Zeichen des Friedens. Das ist auch ein Punkt, der läuft tatsächlich jedes Jahr. Also da fährt eine Ringedelegation nach Wien, holt es da am Stephansdom und verteilt es über alle evangelischen, katholischen Gemeinden in ganz Deutschland und auch der BDP ist damit dabei, die das dann halt in nicht so sehr mit einem christlichen Hintergrund, aber wo dann zum Beispiel auch hier in Berlin in allen Ministerien ein Friedenslicht verteilt wird. Und das läuft einfach als Ringeaktion und da wird auch zusammengearbeitet.
Auch Nicht-Christen wollen den Frieden.
Auch Nicht-Christen wollen den Frieden, ja, definitiv. Das kann man davon ausgehen.
Wir machen jetzt noch kurz ein wildes Begriffe-Raten. Jamboree ist was?
Ist im Deutschen wird der Begriff Jamboree tatsächlich für das Weltpfadfindertreffen verwendet. Mhm. Jamboree ist aber einfach ein Kunstbegriff aus der afrikanischen Tradition BPs und bedeutet so viel einfach wie Zusammentreffen.
Und das ist einfach ein Begriff, den er erfunden hat oder den er übernommen hat, genau. Sozusagen für Treffen.
Für Treffen und typischerweise, also unser Bundeslager ist im Englischen das National Jamboree.
Okay. Dann gibt es die Kluft.
Das ist im Endeffekt einfach das Pfadfinderhemd.
Also momentan sieht es so aus, alle Pfadfinderverbände haben sozusagen erstmal den Schal. Wie heißt das?
Das Ding? Halstuch.
Ja. Das Halstuch, das haben auch wirklich alle. Das haben sogar der BDP mit großem D. Warum? Also warum ein Schal?
Dieses Halstuch, ein Schal, den wickelst du jetzt über. Das Halstuch ist ja tatsächlich ein Dreieckstuch, das zusammengerollt wird und dann vorne mit einem Halstuchknoten zusammengehalten wird. Es wird inzwischen verwendet, um einfach alte Stufen zu kennzeichnen, über diesen farbigen Rand im VCP. Früher waren es komplett farbige Halstücher bei uns. Und ganz ursprünglich war das einfach mal aus der Tradition raus, dass man hat dieses Hemd, das ist ein Hemd mit Kragen. Und man trug dieses Halstuch eben zwischen Hemdkragen und Hals, damit der Hemdkragen nicht speckig wird. Und das ist mal der ursprüngliche Ding und inzwischen ist es halt so zum Kennzeichen geworden und auch zur Kennzeichnung der Stufe. Ich will jetzt nicht sagen als Rangkennzeichnung, weil so die Ränge gibt es nicht bei uns. Es ist halt einfach die Altersstufe, die gekennzeichnet wird und nochmal als so äußeres Erkennungszeichen für Pfadfinden. Also ein Pfadfinder, wenn jemand irgendwo steht im T-Shirt und hat ein Halstuch an, dann wird er trotzdem als Pfadfinder erkannt.
Und das darf ich immer anziehen oder gibt es da noch Sonderregeln?
Ja, es gibt eine Sonderregel in Deutschland. Es gibt ein Ringehalstuch, also ein deutsches Halstuch und die jeweiligen Verbandshalstücher. Und bei Ringeaktionen, wie zum Beispiel zum Friedenslicht oder dem Jamboree, da gibt es eben ein Ringehalstuch, also ein deutsches Halstuch. Und ansonsten auf einer Verbandsebene oder Stammesebene hat man eben sein jeweiliges Verbandshalstuch.
Aber das trage ich sozusagen bei Pfadfinderaktivitäten. Das trage ich jetzt nicht. Genau. In der Freizeit.
Es gibt einen Tag im Jahr, den 22. Februar, das ist der Sinking Day, der Geburtstag von BP und interessanterweise auch von seiner Frau.
Die
Pfadfinderinnenarbeit gegründet hat. Und das ist der Tag, an dem üblicherweise oder die Tradition ist, dass Pfadfinder auch in ihrem normalen Leben Pfadfinderkluft und Halstuch tragen. Inzwischen ist es typischerweise der Tag, an dem alle Pfadfinder ihr Profilbild in ein Pfadfinderprofilbild umwandeln. Daran kann man Pfadfinder heutzutage sehr gut erkennen.
Okay. Neben dem Halstuch die Kluft. Die Kluft ist nur ein Hemd oder ist das mehr?
Also in Deutschland ist es typischerweise nur ein Hemd. Einfach ein ganz klassisch geschnittenes, aus einem sehr groben, robusten Stoff.
Das und eben jeder auch für Verband die einfach ein Standardhemd.
Genau, ein Standardhemd mit eigenen Schnitten und eigener Farbe. Und normalerweise eine Farbe pro Verband. Es gibt andere Länder, da gibt es dann auch tatsächlich Hose oder Rock dazu, beziehungsweise sogar bis hin in die Stiefel, wo es dann sehr stark in eine Uniform wird. In Deutschland ist es nur das Hemd und das Halstuch.
Okay. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch wenn du dazu nichts sagen willst, hat der BDP mit großem D, also der Bund der Deutschen Pfadfinderinnen mit Binnen-I, die haben zwar auch ein Halstuch, aber keine Kluft.
Das weiß ich tatsächlich nicht. Also die vier Ringverbände haben alle eine eigene Kluft, ein eigenes System von Halstuchfarben, je nach Stufen.
So eine Kluft ist ja immer, also auf der einen Seite ist das eine positive Gleichmacherei auf einer gewissen Ebene, aber es ist natürlich auch eine Abgrenzung nach außen. Also wenn man auf Veranstaltungen geht, wo Buddies sind, dann treten die halt dann auch sehr uniform eben auf und sind dadurch natürlich auch in einer gewissen Weise ein bisschen unnahbar.
Wobei das natürlich eine Jugendfeuerwehr, ein THW oder ein Fußballverband mit seinen Trikots nutzt das ja auch. Das sind halt keine Hemden, genau. Das sind halt Jacken.
Der Fußballverband trägt die ja meistens dann nicht außerhalb vom Sport. Aber klar, also gerade Feuerwehr ist das definitiv auch so. Dann gibt es die Koten und Jurten, das sind sozusagen die Zelte. Das hatten wir schon ein bisschen. Und dann habe ich mir hier einen Begriff aufgeschrieben, den hast du vorhin auch schon mal verwendet, Scoutismus. Einfach ein schönes Wort. Nein, was ist Scoutismus?
Das ist sozusagen, das ist eigentlich ein Kunstbegriff, der stammt aus dem, was du vorhin schon gesagt hast, die wilden politischen Zeiten. Und da gab es eben die bündische Bewegung und die scoutistische Bewegung. Und jeder hat die reine Lehre sozusagen für sich beansprucht, tut es teilweise bis heute noch. Das ist einfach aus dieser sehr fahrtenorientierten Bewegung, aus dieser Wandervogelbewegung, Jugendbewegung. Und das andere ist eben diese sehr stark
auf. Man muss dazu sagen, bündisch ist in dem Fall eher der am linkeren Spektrum, obwohl ja so bündisch sich jetzt erstmal sehr nach Burschenschaften anhört, aber bündisch ist in dem Fall eher das, was die progressiven Linken wie auch immer gemacht haben. Und Scoutismus ist eher der
klassische Teil, heutzutage ist das, glaube ich, nicht mehr so einfach nicht einfach links oder rechts zu sagen, sondern es ist tatsächlich einfach die Art der Arbeit. Das Bündische, und das sind auch viele dieser sehr kleinen Splitterverbände, die Pfadfinderarbeit machen, die aber auch schon eine sehr lange Tradition haben, die haben einfach die stammen sehr aus diesem Jugendbewegung Wandervogel, also für die ist einfach die kleine Gruppe, die gemeinsam auf Fahrt geht, der Kern.
Die VW-Busverbände.
Die VW-Busverbände?
Ich habe irgendwo VW-Busverbände gelesen. Die Verbände, die so klein sind, dass sie theoretisch alle in einen VW-Bus.
Das ist ja eine schöne Formulierung. Okay, die VW-Busverbände.
Sagt die Wikipedia.
Das die Wikipedia alles sagt. Und das Scoutistische ist eben von dem so ein bisschen die reine Lehre von BP, also tatsächlich so dieses sehr ähnliche Arbeit, aber nochmal im großen und ganzen Kontext. Also auch auf tatsächlich zu sagen, es gibt mehr als die kleine Gruppe, die auf Fahrt geht, sondern es gibt eine Pfadfinderbewegung, die tatsächlich, wo ganz viele Menschen auf der ganzen Welt, viele Millionen Menschen auf der ganzen Welt nach einer Idee zusammen eine ähnliche Arbeit machen. Und da in der scoutistischen Arbeit ist die bündische Arbeit quasi also die Fahrt und die kleine Gruppe ein Element. Und in dieser typischen bündischen Arbeit ist eben die kleine Gruppe und die Fahrt die eigentliche Arbeit sozusagen. Und das ist jetzt so eine sehr einfache Unterscheidung und mit dieser Aussage haben mir jetzt viele Kritiker gewonnen, aber für mich ist das so der Unterschied.
Wenn Pfadfinder anwesend sind, also hörend sind, korrigieren Sie diesen Mann. Nein. Ich habe mir noch ein Stichwort als letztes aufgeschrieben und das ist Fähnlein Fieselschweif. Fähnlein Fieselschweif als die wohl bekanntesten Pfadfinder, zumindest für alle, die lustige Taschenbücher gelesen haben, die mir vor allem in Erinnerung sind mit dem schlauen Buch. Gibt es ein schlaues Buch der Pfadfinder? Gibt es dieses allwissende Buch, sozusagen die Offline-Wikipedia, die mir immer sagt, was ich machen kann?
Nee, leider nicht. Es gibt ganz viele Handbücher für Pfadfinder, aber was ich ja vorhin schon mal gesagt habe, man macht ja in einem gewissen Alter, wo man dann auch gemeinsam rausgeht, tatsächlich so ein bisschen die Ausbildung spielerisch durch. Und bei uns im Stamm war es dann tatsächlich so, dass wir ein Sippenhandbuch hatten. Und in diesem Sippenhandbuch haben wir quasi immer Reihe um reingeschrieben, was wir irgendwie in der Gruppenstunde gelernt haben und haben uns dann aus irgendwelchen Knotenbüchern Knoten abgemalt, die wir brauchen oder wie man eine Zeltplane zusammenlegt, weil das hat ja auch ein gewisses System und ähnliche Sachen. Und dann hatten wir so unser Sippenschlaues Buch, aber so das schlaue Pfadfinderbuch gibt es leider nicht.
Schade. Okay. Ansonsten fehlen dein Fieselschweif.
Fieselschweif.
Ist das so ein Anknüpfungspunkt oder ist das komisch, weil Amis?
Das ist natürlich sehr niedlich und sehr, auch natürlich ein bisschen kauzig, aber positiv dargestellt. Grundsätzlich gibt Fähnlein Fieselschweif sehr stark das Pfadfinden der männlichen amerikanischen Pfadfinder, also der Boy Scouts wieder, die nochmal eine sehr eigene Ausprägung des Pfadfindergedankens haben, die mit ihren Abzeichen und so sehr stark hierarchisch organisiert sind. Also man muss bestimmte Prüfungen machen, um in eine nächste Stufe zu kommen. Das ist jetzt dem deutschen Pfadfinden eher fremd. Also zumindest dem deutschen Pfadfinden, wie ich es erlebt habe in meiner Pfadfinderkarriere sozusagen, spielt bei denen aber eine große Rolle und man kann ja in den USA auch nicht Präsident oder Astronaut werden, ohne bei den Boy Scouts gewesen zu sein, zumindest als Mann.
Okay. Aber bei denen ist das wirklich noch, also kennst du dich da aus, aber bei denen ist das wirklich die komplette Trennung, zumindest bei den Hauptverbänden in männlich und weiblich nach wie vor ohne.
Es gibt in den USA, also die USA in sich sind ein sehr, sehr großer Bereich, da gibt es schon ein sehr buntes Spektrum. Die größten und die mächtigsten, auch die mit dem meisten Geld, sind definitiv die Boy Scouts of America, also die BSA. Und das ist ein Jungenverband, der auch,
Weil ihr müsst die ja dann immer mal wieder kennenlernen, wenn ihr so Treffen habt mit 45 Staaten, dann sind da ja auch ganz unterschiedliche da, die werden dann auch wieder staunen, wie ihr schlaft hier alle zusammen in einem Zelt.
Genau, das ist zum Beispiel also im Jamboree mit 45.000 Teilnehmern ist natürlich so, dass wenn da aus muslimischen Ländern Gruppen kommen und wir erklären denen ja irgendwie Jungen und Mädchen, sind wir uns zusammen in der Gruppe und fahren irgendwie auch zusammen aufs Zeltlager und teilen sich unter Umständen auch mal ein großes Schlafzelt, in dem halt 10, 12 Leute schlafen, dann ist es für die natürlich oh mein Gott, während wir dann zum Beispiel sagen, wenn die Amerikaner, wie es halt einfach in Amerika üblich ist, da dann Reih und Glied mit Fahne vorneweg marschieren in Pfadfinderkluft, dann sagen wir auch so, oh mein Gott, aber für die ist es einfach ein, da drückt sich halt auch das individuelle Leben vor Ort in der Pfadfinderei aus.
Und als allerletzten Spruch habe ich mir jeden Tag eine gute Tat aufgeschrieben, was man auch noch so ein bisschen von dem Pfadfinder kennt. Das ist so ein bisschen die andere Medaille von Mach die Welt ein Stück besser sozusagen. Genau. Also ich glaube, das kommt glaube ich auch von Fähnlein Fieselschweif.
Das kommt auch aus Fähnlein Fieselschweif, aus diesen Geschichten, aber das ist glaube ich tatsächlich nochmal die Übersetzung oder so die praktische Anleitung, aus eben verlasst die Welt ein bisschen besser.
Als Pfadfinder, die klassischerweise alten Menschen über die Straße helfen.
Genau, die alte Oma über die Straße zwingen.
Ja, so war das doch immer.
Okay. Nee, das ist...
Okay. Pfadfinder und Moderne? Ich habe mir das Stichwort Computer aufgeschrieben. Jetzt bist du ja Social Media Horst. Siehst du die Pfadfinder da als modernen Jugendverband, euch zumindest? Also geschieht da was in dem Bereich? Gibt es Netzwerke? Gibt es einen Teil dieser Arbeit, der zumindest theoretisch auch virtuell geschehen könnte, beziehungsweise gerade wenn es dann eben an die Verknüpfung von verschiedenen Stämmen geht, findet das statt oder ist das wirklich noch weitgehend wie vor 40 Jahren bei der Gründung vom VCP?
Also ich habe vorhin schon gesagt, dass Pfadfinden sehr stark die Plattform der individuellen Arbeit ist und dass auch die Leute dadurch, dass sie oder die Mitglieder dadurch, dass sie sehr lange dabei sind, ich bin jetzt irgendwie Anfang 30, ich bin das beste Beispiel, sehr lange dabei bleiben und auch ihre Arbeitsfelder finden, sind die Pfadfinder zumindest aus meinem Beobachten sehr weit in dem Punkt dieses digitalen Wandels, der da weitergeht. Einfach insofern, also ich mache schon sehr, sehr lange Webseiten, habe irgendwie über meine Ausbildung, auch wenn die in die Printrichtung war, auch immer weitergemacht in dem Thema. Und zum Beispiel ist die vcp.de, also die URL von meinem Verband, eine der ersten 1000 DE-Domains, die registriert wurden. Weil es gab halt damals einen Pfadfinder, der hat damals in einem Rechenzentrum gearbeitet. Das war in Karlsruhe und das war das erste Rechenzentrum, das über halt DE-Domains registrieren konnte. Also hat er einfach mal pauschal vcp.de mit registriert. Und damit waren wir eine der ersten 1000 Domains und auch eine der ersten 5000 Webseiten in Deutschland, die überhaupt online gingen. Das heißt, da schon sehr weit vorne. Und so aus der Erfahrung, auch wenn man also ich bin zum Beispiel in einer Arbeitsgruppe der Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend, wo sich nochmal alle evangelischen Jugendverbände treffen, wo wir auch merken, dass wir in dem VCP-Verbandskontext sehr, sehr weit sind, was zum Beispiel die Nutzung von Online-Tools zur Zusammenarbeit angeht. Also wo wir zum Beispiel so Netzwerke wie Yammer oder bei Organisationsgeschichten sowas wie Trello und so weiter, also wirklich Web 2.0 Kollaborationswerkzeuge sind, völlig selbstverständlich nutzen.
Zumindest auf Bundesebene dann.
Auch auf Landesebene und auch auf Ortsebene. Das ist natürlich immer so, wenn die Bundesebene mit so einem System anfängt und dann auch gesehen wird, das wird genutzt, dann vererbt sich das immer sehr, sehr stark in die jeweiligen unteren Strukturen.
Und läuft jetzt heutzutage jeder Pfadfinder mit einem Smartphone rum, auf dem sein Navi drauf ist, statt dem klassischen
Das ist eine, Kompass? Das ist eine große Diskussion. Ich finde das ziemlich gut. Gibt es durchaus andere Stimmen, bei denen das verpönt ist, aber das gibt ja eigentlich auch nur so den gesellschaftlichen Wandel wieder, der da, glaube ich, tatsächlich stattfindet. Wo ein großes Bewusstsein zum Beispiel bei Pfadfindern ist, in meinem Pfadfinder-Umkreis, als vor einiger Zeit dieses Fairphone rauskam, also dieses sehr nachhaltig und fair produzierte Mobiltelefon oder Smartphone, hatte ich in meinem Umkreis 10, 15 Personen, die da sofort mitgemacht haben und sich eins bestellt haben, inzwischen auch eins bekommen haben, und das waren durchgehend Pfadfinder. Das heißt, da ist natürlich nochmal der Bezug da oder auch auf einem Großlager, wie zum Beispiel dem nächsten Bundeslager, wo jetzt nicht gesagt wird, meldet euren Strombedarf an und wir stellen den einfach zur Verfügung. Sondern wo einfach gesagt wird, okay, wir haben eine bestimmte Strommenge oder eine bestimmte Infrastruktur vor Ort, geht damit um.
Gibt es vor Ort WLAN?
Ja. Ja, auch das ist noch ein Diskussionspunkt. Ich wünsche mir das zumindest zeitweise für Programmangebote, weil ich glaube, da kann man wirklich spannende Sachen machen. Es ist aber nicht irgendwie Chaos Computer Club mäßig, wir gehen auf die grüne Wiese mit 1000 Leuten oder mit 4000 Leuten und dann gibt es da High-End WLAN für alle. Juhu.
Okay. Ja, mir fiel das eher auf beim Thema Geocaching zum Beispiel. Also ich nutze das eben dann komplett auf dem Handy, einfach mal irgendwo eben auch alleine rausgehen zu können und Schatzsuche zu machen sozusagen, was ja eigentlich sehr nah an der Pfadfinder-Idee in vielen Dingen ist. Aber da gibt es jetzt nicht, also ich vermute mal, es gibt viele Pfadfinder, die auch Geocacher sind, aber das ist jetzt nicht so ein Standardteil der Jugendarbeit, die 30 Caches drumherum hat.
Nee, aber es gibt zum Beispiel in allen Pfadfinderzentren, also zum Beispiel der VCP hat die Pfadfinderburg Rieneck im Spessart und da ist ein ganz normales Programmangebot, dass man eben auf der Burg GPS-Geräte hat und da praktisch Wanderungen und Programmangebote rund um diese Burg hat, die dann in der Natur stattfinden und wo halt diese Geräte einfach zur Orientierung ganz natürlicher Bestandteil sind. Mhm. Also eine sehr unverkrampfte Herangehensweise, einfach da, wo es Sinn macht, werden die Sachen auch tatsächlich eingesetzt, aber man hat auch einfach so das Bewusstsein, hey, da ist irgendwie ein technisches Gerät dabei. Und das ist aber das, glaube ich, das Gleiche bei Pfadfindern mit dieses Element der Fahrt. Natürlich könnte ich mit dem Zug irgendwo hinfahren und dann irgendwie da sitzen und dann weiterfahren. Aber hey, es ist einfach auch mal ein schönes Erlebnis, nicht alles mit Auto, Zug oder sonst wie zu machen, sondern einfach mal Wanderschuhe anzuziehen, Rucksack auf und dann zu gucken, was passiert. Und ich glaube, das ist so eine pfadfinderische Herangehensweise, einfach sich drauf einzulassen auf die Veränderung. Und dann vielleicht, wenn man sagt, okay, ich habe ein Großlager, da hat man halt das Smartphone, ist auch in Ordnung. Aber wenn auf dem Teil des Großlagers, was zum Beispiel dieses Jahr der Fall ist, ein Hike, wo man einfach wirklich mit der Gruppe mal einen Tag vom Lagerplatz weg ist, unterwegs zu sein, da lässt man halt das Smartphone einfach mal in der Tasche und benutzt es wirklich bloß, wenn es notwendig ist.
Aber wie finde ich dann nach Hause?
Da gibt's Technologien, mit denen das geht. Das ist tatsächlich, Karte, Kompass und so, das ist auch ein, großartig. Macht sehr viel Spaß. Obwohl ich großer Smartphone-Liebhaber bin, Karte, Kompass macht Spaß.
Ja, gibt es ja auch auf dem Smartphone.
Ja, das ist ja was anderes. Ja.
Gut. Jetzt bist du 30, bist in der Bundesleitung vom VCP. Was hättest du gerne, dass sich so in deiner Zeit, jetzt einmal als Aktiver, aber vielleicht auch wirklich einfach so in den nächsten 20, 30 Jahren in dem Bereich noch tut? Also was wäre dein Wunsch für die Pfadfinder, jetzt entweder für deinen Verband oder allgemein, was sich da verändern sollte? Oder wo du eine Veränderung siehst, die auf keinen Fall kommen sollte.
Also ich würde es tatsächlich positiv formulieren, was ich gerne hätte und wo glaube ich auch so ein bisschen, ich mit meinen Bundesleitungskollegen einig bin, dass die Wahrnehmung und die Wertschätzung von Pfadfinden eine andere wird in Deutschland. Weil Pfadfinden wird doch meistens als, also ich bin Pfadfinder, was wir jetzt irgendwie im Gespräch auch ein paar Mal hatten, man findet sehr, sehr viele Leute, die tatsächlich in dieser Idee mal in ihrer Jugend Bewegung hatten. Aber dass das was Besonderes ist und dass das mehr ist als einfach nur einmal die Woche zur Gruppenstunde gehen und dass da bestimmte Ideen und Werte dahinter stehen, das ist in anderen Ländern viel präsenter als in Deutschland. Und diese Präsenz tatsächlich zu schaffen und auch zu sagen, hey, wenn jemand irgendwie 10 Jahre bei den Pfadfindern war, da auch eine Gruppe geleitet hat, vielleicht auch noch mehr gemacht hat, dann hat er tatsächlich in seiner Jugend schon ein Know-how bekommen und ein Verantwortungsbewusstsein bekommen, das ihn nochmal mehr qualifiziert als jemanden, der halt irgendwie einmal die Woche zum Reiten gegangen ist und da irgendwie ein Pferd gestriegelt hat. Und das ist aus meiner Sicht so ein bisschen ein Punkt, was ich mir wünschen würde, was stärker stattfindet oder was stärker präsent ist, wo wir auch drauf hinarbeiten.
Anerkennungskultur, wie sie sich ja auch eigentlich, auch dass wir da ja die meisten Jugendorganisationen ja gemeinsam auch das ein ähnliches Problem darin haben.
Genau.
Da fällt mir eine Frage ein, die ich vorhin sozusagen ein bisschen vergessen habe, aber du hast gesagt, ihr seid positiv stagnierend, aber habt ihr ein Nachwuchsproblem auf dieser Leiterebene, wie auch immer die dann heißen? Also gibt es durch die gute Alumni-Arbeit immer genug Leute, die jetzt vor Ort die Gruppe organisieren, oder ist das mit dem Pubertätsbruch sozusagen ein so großes Problem, dass es dann auch irgendwann wirklich händeringend Leute gesucht werden?
Nee, also das Bottleneck sozusagen, also da, wo die Pfadfinder das Problem haben, ist immer die Leiterebene. Also man muss einfach, also normalerweise bei Stämmen vor Ort, die eine funktionierende Arbeit haben, also die laufende Gruppen haben, ist es so, dass es immer eine Warteliste von Kindern gibt, die gerne in die Pfadfinderarbeit wollen, aber man einfach nicht genug Leiter hat, um diese Gruppen überhaupt zu machen.
Das heißt, der Klassiker, dass Kinder bzw. wahrscheinlich hauptsächlich Eltern gerne das Angebot wahrnehmen, aber sozusagen auf der Arbeitsseite ist dann einfach ein bisschen schwieriger wird.
Da wird es hin.
Ja, schön. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir.
Gerne.
Und hoffe, es hat allen Zuhörenden Spaß gemacht. Wie gesagt, wenn Peter Mist erzählt hat, über die anderen Verbände natürlich nur, dann nein, wenn es da Erweiterungen gibt, gerne mehr davon. Wir werden jetzt erstmal nicht mehr so viel im Jugendbereich machen nach 2 Folgen, sondern da wieder ein bisschen weiter weggehen. Genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.